herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es ist mal wieder Zeit für euren Lieblingspodcast. Es ist auch übrigens der Lieblingspodcast der aktuellen Bundesregierung, habe ich gelesen. Und der Lieblingspodcast von Justin Trudeau. Das ist nur ein bisschen das Politgame.
Das sind wirklich die beiden, die dir einfallen. Ja. Genial.
Ja, ansonsten sind ja alle anderen Politiker scheiße auf der Welt. Ich meine, die Bundesregierung besteht auch nicht nur aus tollen Politikern. Naja, egal. Sei es drum. Darum soll es hier nicht gehen, sondern um etwas ganz anderes, nämlich um tolle Gäste und interessante Filme oder umgekehrt. Und auch heute haben wir da wieder tief in die Film- und Gästekiste gegriffen, um euch das Beste zu bieten, was man da bieten kann. Aber all das kann, will, darf und möchte ich nicht alleine moderieren, präsentieren und schaffen, sondern das geht nur mit der besten Frau der Welt an meiner Seite. Und hier ist sie für euch in der Zauberkugel, Maria Lorenz.
Hi.
Das war dein Zauberkugelgeräusch?
Ja.
Mach nochmal. Das ist doch nicht das Zauberkugelgeräusch.
Von meiner persönlichen Zauberkugel schon.
Okay, also das war das Geräusch von Marias persönlicher Zauberkugel. Und heute gibt es eine ganz große Besonderheit, denn die Gäste, die wir heute haben, wir haben heute wieder zwei Gäste, werden, hier ist große Aufregung am Tisch, werden angekündigt von der Person, die sie wirklich, man muss wirklich sagen, von Geburt an kennt.
Sie sind im Prinzip mein Prequel.
Sind im Grunde genommen dein Prequel, liebe Maria. Walte deines Amtes und begrüße standesgemäß unsere Gäste. Ich mach noch die Zauberkugel für dich. So, und jetzt kannst du loslegen.
Ich bin heute aufgeregt. Heute geht's an meinen persönlichen Kragen. Zu Besuch sind, um endlich mal der Welt zu sagen.
Stopp, muss ich sofort reingrätschen. Zu Besuch? was ist denn Besuch? Also abgesehen davon, dass wir jetzt zu Besuch sind, was ist denn Besuch?
Besuch? Das ist, wenn man irgendwo ist, ja? Wo man besonders aufgeregt ist.
Ah ja, das ist schön. Das ist auch schön. Ja.
Was die Leute. Erstmal können wir noch froh sein, wenn unsere Gäste noch da sind, wenn diese Begrüßung fertig
ist. Okay, nein, ich unterbreche nicht mehr. Leg los.
Vielen Dank. Heute sind zwei ganz besondere Gäste zu Besuch und nicht dieses besonders, was ich bei jedem Gast sage, damit er sich irgendwie gewertschätzt fühlt, sondern tatsächlich sehr besonders, weil im wahrsten Sinne des Wortes würde ich nicht existieren ohne sie. Herzlich willkommen Mutter und herzlich willkommen Vater.
Hi, hallo.
Geht ruhig näher ans Mikrofon.
Toll. Deine Eltern im Podcast, Maria.
Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe feuchte Hände, seid froh, dass ich dieses Mikrofon halten kann.
Weil wir sind ja bei dir. Stimmt. Passiert nichts.
Das ist es ja, ne? Ja. Eigentlich ist es ja, wenn ihr beide da seid, ist immer alles gut.
Ja.
Ihr seid ja auch eine sehr cineastische Familie, ne? Also jetzt nicht im Sinne von, wir gucken Filme und müssen irgendwie alles genau wissen oder so, aber ihr guckt einfach alle immer sehr viele Filme und unterhaltet euch auch dann viel darüber und so, oder?
Ja, kann man
also
so
Peter,
sagen.
Du sammelst ja sogar Filme so ein bisschen, vor allem Weihnachtsfilme, ne?
Vor allen Dingen Weihnachtsfilme, ja. Ja, na, wir gucken einfach so mehr oder weniger tatsächlich, was kommt. Gibt so ein paar Ausnahmen, aber wir gucken viel, was kommt.
Aber
uns,
wir haben jetzt im Urlaub alle Harry Potter Filme geguckt.
Ja.
Alle.
Und ich bin traurig, dass wir erst so spät hinterhergekommen sind. Ich glaube, einen Tag, nachdem ihr den letzten gesehen habt oder so.
Tja.
Den letzten haben wir noch zusammen gesehen.
Jeder hat sein besonderes Wunderkugelgeräusch.
Ja, ich höre es.
Das war das Pech gehabt.
Die Pechkugel.
Die Pechkugel. Ja. Aber ihr guckt ja eigentlich schon, ihr guckt mehr Filme als Nils und ich.
Nein, das glaube ich nicht.
Weiß nicht.
Ich gucke doch fast jeden Abend hier einen Film. Immer wenn ich hier bei euch bin, guckt ihr einen Film abends.
Ja, wir haben gestern zum Beispiel einen gesehen, den haben wir zum dritten Mal gesehen.
Ja, das ist natürlich, stimmt. Aber man muss ja auch sagen, ihr habt ja nur so wenig Filme vorrätig, dass das einfach passiert automatisch. Ne?
Ja, wir gucken durch die Filme und dann sagen wir, ach, mach mal den Fernseher an.
Ja, und Mama guckt dann die ersten 10 Minuten und du den ganzen Film.
Genau.
Ja.
Und ihr guckt auch mal.
Ja, aber ich bin die letzten 5 Minuten dann wieder dabei.
Naja, verstehe.
Ihr guckt auch mal Tatort, ne?
Ja. Wir sind absolute und Krimis, also prinzipiell Krimis.
Das finde ich eine gute Unterscheidung, Tatort und Krimis.
Genau. Tatort und Krimis. Also ich muss dazu sagen, der letzte Tatort, war grenzwertig.
Oh, was war das? Oh. Was war das? Welches war der, Bundesland?
Das war aber gar kein Tatort.
War der Sexist? Also Polizeiruf 1-1.
Das ist war, dann Sachsen, glaube ich, immer.
Nein, so, ne? Nee. Der war aus München.
Ah. Aus München.
Und der Kommissar heißt von Meufels. Lange nachgedacht, wahrscheinlich der Autor von Meufels.
Aber der war in so einer Kinderüberraschung drin, ne?
Hm. Ja, wahrscheinlich. Ich aber es ist in echt der Sohn von Willy Brandt.
Ah ja.
Der Schauspieler.
Naja.
Ich wollte sagen, der Name klingt jetzt total ausgedacht, aber er ist ja auch ausgedacht.
Absolut nicht. Das ist so ein bisschen der Gag bei Schauspielern.
Also natürlich sind Tatorte immer und auch Polizeirufe Geschmackssache, aber dieses Mal
die wichtige Frage
hat er mich
hier
nicht gekriegt.
In dem Podcast ist ja, guckt ihr Lindenstraße?
Nein.
Sehr gut. Das sind meine Eltern, meine Damen und Herren. Aber Papa, überleg
mal
noch,
was. Das heißt, du möchtest mit mir jetzt mal Tatort gucken, Maria?
Nee. Wir gucken zugegebenermaßen auch noch nicht gemessen an der Zeit, wie lange es die schon gibt, Tatort. Gucken wir noch nicht lange. Mhm. Also,
aber wieso, wie, ach egal.
Wahrscheinlich, es gab mal irgendeinen, der hat uns gefallen und da sind wir so wie
hängen geblieben.
Geblieben. Und jetzt hängen ist es
wie
für viele Familien der Donnerstagabendtermin. So.
Ist das nicht Sonntag?
Sonntag.
Habe ich Donnerstag gesagt?
Ja. Aber bei dir, du, was ist Zeit, was
ja,
ist
früher war es. Nee, früher war es Dienstag immer.
Viertel. Tatort, der war doch schon immer Sonntag.
Da war ein anderer Film.
Ja, aber der Donnerstag ist ja auch bis 3 Tage vor Sonntag. Das sind 3 Tage. Also,
wenn man es mal, bist du den Dinosauriern zurückgerechnet?
Was sind 3 Tage pro Woche?
Ihr seid ja auch in Ostdeutschland aufgewachsen, groß geworden. Maria ja auch. Ja, ich wollte noch mal kurz ein bisschen über die Filme.
Darüber sollten wir reden.
Ja, viel so diese DEFA-Filme und so. Dann auch. Also ich meine, da kamen ja auch internationale Filme, wurden ja auch in der DDR im Kino gezeigt.
Oder ja, 3 Haselnüsse für Aschenputtel.
Brödel.
Ja, aber am prägendsten war im Kino die Olsenbande.
Ah, die Olsenbande.
Da hat man jeden Film geguckt, der da kam.
Das deswegen werden die auch nach wie vor beim MDR, also das ist ja tägliche Wiederholung.
Im Prinzip sind die eingemeindet, das sind eigentlich DDR-Filme.
Aber
das Stück Dänemark gehörte zu DDR.
Unsere Katze flippt übrigens gerade völlig aus, weil sie überhaupt nicht weiß, was hier los ist und total hektisch die Scheibe anatmet.
Sie möchte jetzt unbedingt rein und gucken, was hier passiert.
Was ist hier? Soll ich sie mal reinlassen? Okay, macht ihr mal weiter.
Und die Olsenbande natürlich, die waren ja auch, da gab es gar auch 10 Filme von oder so, ne? Gibt es ja wahnsinnig viele.
14 oder so.
14, boah, krass.
Ich hätte gedacht mehr.
Die kommt vielleicht so vor.
Ja, die sind ja dann auch die Schauspieler langsam gestorben, also ich weiß gar nicht, ob das daran lag, dass sie nicht weitergemacht haben.
Ja. Die haben ja quasi schon alt angefangen, ne? Also weil die
ja. Ja, die waren jetzt keine Jugendlichen. Oder
außer Björge.
Ja. Aber die 3, der gehörte ja nicht zur Bande, der war ja bloß Honorarkraft.
Honorarkraft in der Olsenbande, Maria.
Genau.
Ich merke, ich bin zum richtigen Zeitpunkt zurückgekommen. Ich dachte, du fängst wieder an, uns zu dissen, weil wir irgendwie keine vernünftigen Süßigkeiten hatten. Double Dip, nein. Oder habt ihr denn gelebt überhaupt?
Da haben wir, Maria und ich haben uns gestern über Double Dip gestritten.
Ja, richtig.
Alle Menschen, die in den 80er Jahren Süßigkeiten gegessen haben, werden mir zustimmen, dass es eine Schande ist, dass jemand Double Dip nicht kennt.
Ich könnte es
aber
nicht.
Okay.
Ich kenne nur Leckmuscheln, keine Ahnung, was
du kennst Double Dip?
Eben nee, nicht.
Eben nicht.
Okay. Ja. Ich kenne das auch nicht. Was ist das?
Das war so 2 Brausepulver und ein Brausestick dabei und den konnte man dann immer in die Brause tunken.
Okay.
Und die Brause dann so.
Na, wir hatten nur Tütchen mit Brausepulver und da haben wir einfach den Finger nass gemacht und haben unseren Finger in die Tüte gehalten.
Das hatten wir auch. Ahoi Brause.
Genau.
Bedienungsanleitung.
Ja, da war hinten drauf eine Bedienungsanleitung.
Seit ein paar Jahren trinkt man das immer mit Wodka, so Ahoi Brause.
Wie bitte? Ehrlich? Mhm. Ja. Moritz hat es auch gemacht. Das ist übrigens mein Bruder. Das wissen ja alle. Die wissen, wer mein Bruder ist.
Einfach Double. Wir hatten den einfachen Dip. Wenn man den Zeigefinger genommen hat.
Simple Dip.
Den Simple Dip.
Kommen wir zum heutigen Film, den wir alle zusammen gerade eben noch geguckt haben.
Ja. Das war das erste Mal, dass wir mit unseren Gästen zusammen den Film geguckt haben.
Stimmt, ja, stimmt, hast recht.
Vielen Dank.
Und wir haben eine neue Reihe eröffnet. Vielleicht, Maria, wenn du mal das Zauberkugelgeräusch machst, damit die Leute wissen, neue Reihe. Und zwar haben wir uns heute entschieden, eine weitere Schauspielerin zu unserer Liste der Schauspielerfilme, die wir alle gucken wollen, dazu zu nehmen. Wir haben ja schon Julia Roberts und Nicolas Cage, das ist uns noch zu wenig. Der Output von den beiden geht ja gen Null, muss man sagen.
Und da ist ja der Horizont quasi 2 Schritte noch entfernt.
Also hör mal auf, da sind wir schon fast durch mit den 4 Filmen insgesamt, die wir von den beiden gesehen haben.
Es gibt ja maximal drei Filme.
Von Nicolas Cage gerade, der hat ja gar nichts gemacht. Fauler Typ, glaube ich.
Einer der größten Memes also überhaupt.
Ich glaube, ich habe nicht mehr als...
Würde aber stimmen, egal was du jetzt sagst.
Mehr,
egal,
ne? Ja, mehr hat er auch nicht.
Nee, mehr hat er nicht.
Und deswegen braucht
aber deswegen hat er manchmal eine andere Perücke auf. Sonst wüsste man vielleicht gar nicht, in welchem Film sind wir jetzt.
Ja, ja.
Wenn man ihm ins Gesicht guckt.
Warte mal, ist doch der, ach nee, ist der andere.
Und deswegen haben wir beschlossen, wir brauchen noch eine Schauspielerin, die möglichst viele Filme schon gemacht hat und die auch in möglichst vielen unterschiedlichen Rollen brilliert hat. Und haben deswegen beschlossen, wir gucken in diesem Podcast auch alle Filme von Bette Midler.
Hab ist ja schon mal die erste Frage, ne? Bett oder Betty?
Mit. Ist, ja, ist die Frage. Spricht man das richtig aus? Bette Midler, oder?
Steht das da drauf, Maria?
Oder Bette Midler?
Nö, nee, ich gucke hier nur nach meiner Lieblingsschokolade.
Aber was, wie spricht man es aus, Maria? Wie würdest du es tun? Maria.
Mir das ist so, als wäre es Betty.
Du hast einen Bachelor in Amerikanistik.
Aber nicht in Namerikanistik. Komm, High Five.
High Five. Wie würdest du sie aussprechen?
Ich glaube, dass sie Betty heißt.
Also man spricht eigentlich immer nur Bett.
Also alle, die, man muss dazu sagen, es gibt, die hat ja noch ein ganz wichtiges, anderes, tolles Talent, die singt super.
Ja.
Und wenn die angesagt wurde irgendwie, dann haben die alle immer Bette Midler gesagt.
Ja, ja.
Also daher weiß ich das.
Ja. Und was war dann, was war mit Stuhlmidler und Tischmidler?
Naja, die können einfach nicht so gut singen.
Die wow. Haben vermittelt.
Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen.
Oh, der Vermittler.
Der Vermittler.
Also ich würde mal sagen, dass wir hier mal jetzt alle die Humorküche im Dorf lassen.
Und na, das wirst du heute nicht verhindern können.
Wir haben uns dann für einen Film entschieden, der tatsächlich eine Kindheitserinnerung von mir ist. Und ich muss nach dem heutigen erneuten Angucken feststellen, dass mich meine Erinnerung nicht getrügt hat. Ein wirklich starker Film. Wir haben heute gesehen, die auf Deutsch heißt der Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone.
Ja, super. Auch wieder ein Beispiel dafür.
Wie ich es ausgesprochen habe, oder?
Ja, genial, Nils. Warte.
Danke, Maria.
Es ist wieder ein Beispiel dafür, was in den 80ern ganz viele Filme gemacht haben, dass der deutsche Titel übertrieben lang und kompliziert ist und der englische einfach nur ein Wort. Wie zum Beispiel bei Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Der heißt ja in Englisch einfach Airplane. Und dieser Film heißt einfach Ruthless People in Englisch.
Ich glaube, aber der Verleih hat sich tatsächlich auch was dabei gedacht damals. Also erstmal war es eine Zeit lang total in, lustige Filme, die unglaubliche mit zu nennen. Aber Airplane, also die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug und auch der Nachfolger, ich glaube, die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Es gab ja auch noch die unglaubliche Reise in einem verrückten Bus, aber das hat nicht so zu der Reihe gehört. Also Flugzeug und Raumschiff.
Ich hoffe, das geht noch ewig, Nils.
Waren alles Abrams-Zucker-Filme, die auch später mit der nackten Kanone bekannt wurden. Und die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone ist auch ein Abrams-Zucker-Film.
Der letzte übrigens.
Also ging es da, nee, das kann nicht sein. Das war der letzte Abrams-Zucker, aber die nackte Kanone ist doch danach gewesen.
Es stand in der Trivia.
Das verwundert mich aber. Naja.
Aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist.
Ja, es ist wirklich schlimm.
Ja. Okay, ich guck dann lieber nochmal.
Und ich glaube, Hot Shots ist auch Zucker, Abrams-Zucker.
Mhm.
Ist auch danach. Auf jeden Fall ist das dann, wo hat der Verleih sich gedacht, dass man, damit man das alles so ein bisschen einordnen kann, wie das so zusammengehört und in welchem humoristischen Sinne der Film schließlich auch gemacht ist, hat man sich dann entschieden, da dieses gleiche Satzschema als Titel zu nehmen.
Macht das dann der deutsche Verleih?
Ja.
Also unglaublich bedeutet müssen lustig.
Müssen die den amerikanischen Verleih um Erlaubnis bitten?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht.
Das war der vorletzte. Okay.
Und die nackte Kanone war ihr letzter, oder?
Mhm. Ja.
Aber da gibt es doch fünf
haben
Teile.
Wahrscheinlich nur noch
haben die nur
zwei
den
Zucker
ersten gemacht?
Oder so?
Wahrscheinlich, ja.
Mhm. Ja, Top Secret haben die auch noch gemacht, genau.
Top Secret war doch auch Leslie Nielsen, ne?
Was?
Ist übrigens, wenn ihr sehr merkwürdige Geräusche hört, ist unsere Katze.
Was war Top
Oder
Secret?
Oder Nils.
Was war Top Secret?
Auch Leslie Nielsen,
nee,
ne?
Nee, Top Secret war Val Kilmer.
Stimmt. Wo ist sie?
Unten.
Die geht dann runter und schreit irgendwie den Spiegel
Die Katze
an.
Bedauert, dass die nackte Kanone schon der letzte Abrams-Zuckerfilm war.
Ja. Haben die sich dann gestritten?
Keine Ahnung, wahrscheinlich, wie das ja immer so ist.
Erzähl doch mal die Prämisse von dem Film.
von Russo's People, also von der unglaublichen Erfüllung der Folge Miss Stone. Interessanterweise geht der Film sofort mit der Prämisse los. Wir verlieren gar keine Zeit, steigen sofort mit in die Story ein. Die Frau Stone, Barbara, ist entführt. Und ihr Mann, gespielt von Danny DeVito, ich weiß gar nicht, wie hieß er nochmal?
Sam Stone. Sam Stone.
Ihr Mann findet das nicht so schlimm, dass sie entführt wurde, weil er sie nämlich loswerden will. Eigentlich hatte er vor, sie um die Ecke zu bringen, hat schon einen Plan gehabt, hat sich schon Chloroform besorgt, wollte sie eigentlich am Abend betäuben und über die Klippe schicken. Die
Klippe an seinem Grundstück.
Genau. Mhm. Und dann war sie aber weg, weil sie entführt wurde. Und die Entführer sagen, sie wollen Lösegeld haben, sonst bringen sie sie um. Und plötzlich hat Sam wahnsinnige Probleme, das Geld aufzutreiben und wahnsinnig viel Zeit.
Warum er das übrigens machen will, ist, weil er eine sexy Geliebte hat, mit der er sozusagen fortan Zeit verbringen will.
Die ihn aber eigentlich auch nur ausnehmen will.
Das stimmt.
Und so geht der Film eigentlich los, wie die beiden da sitzen und er den Plan und eigentlich will er seine Frau loswerden. Und
es ist auch im Prinzip Missverständnis der Film. Es ist ja jetzt so eine totale Verwechslungskomödie. Ja,
eigentlich ist
es
eine Verwechslungskomödie.
Weil ein Zufall und eine merkwürdige Verwechslung, die in sich dann aber wieder Sinn macht und dann alle weiter verwirrt, das fand ich auch wirklich krass. Kommen wir ja dann später noch zu. Aber da sind echt so ein paar Drehungen und Wendungen drin, wo ich dachte, genial.
Aber fand's richtig gut. Es ist wirklich ein super Drehbuch, das sehr filettiert ist. Also da gibt es keine unnötigen Szenen drin.
Was ist es?
Filettiert. Also das filetiert. Ist, da sind keine unnötigen Szenen drin und alles baut aufeinander auf und das eine begünstigt immer die nächste Situation und so. Das ist schon, ich habe lange nicht mehr so ein sorgfältiges Drehbuch verfilmt gesehen.
Ja, das stimmt. Ich fand es auch total gut, weil...
Und das geht letztendlich auf.
Aha. Na, weil es auch wirklich schlau durchdacht ist. Also so, es ist wirklich, wie die Dinge dann so aufeinandertreffen. Also im Prinzip, und wir haben dann sozusagen die zwei großen Szenarien. Das ist Miss Stone, die Entführte mit ihrem Entführer-Ehepaar, wo wir ganz schnell rausfinden, dass das wahnsinnig nette Leute sind. Mit Entenmasken, die einfach...
Trick und Track, oder wer?
So ein junges, genau, so ein junges Pärchen, die einfach irgendwie sauer sind, weil Sam Stone... irgendwelche Design-Klamottenpläne von der Frau geklaut hat und damit jetzt selber Geld macht. Das ist, glaube ich, die Motivation von diesem Pärchen, Judge Reynolds und eine andere.
Lady Di.
Helen Keller,
ja, genau.
Oder so
sie hat mich unheimlich an Lady Diana. Die Frisur.
Ja, die hatten damals alle so eine Frisur.
Ich finde ja auch, muss man auch mal sagen, können wir gleich am Anfang mal, Judge Reynolds ist ja im Grunde genommen Poor Man Steve Guttenberg.
Der ja
schon
wiederum
Poor Man Steve
Tom
Guttenberg
Hanks
ist. Also ja, Poor Man Tom Hanks.
Das ist so eine, da ist die Nahrungskette, fängt bei Tom Hanks an. Wenn du den nicht leisten kannst, rufst du Steve Guttenberg an. Wenn du dir den nicht leisten kannst, rufst du Judge Reynolds an. Na. Der natürlich nicht Judge Reynolds heißt, sondern von seinem Vater in Woche 2 seines Lebens den witzigen, weil er quasi das Haus angeführt hat, Judge, den Spitznamen bekommen hat.
Was hat er angeführt?
Haben wir jetzt
was?
Alle nicht kapiert. Nee. Sorry.
Sein Haus angeführt?
Wenn ihr hier einfach nicht konzentriert zuhört.
Na, wir haben schon zugehört, aber wir wollen gerne
hintersteigen. Also Steve Guttenberg kann ich mir noch vorstellen in der Rolle, aber nicht
Tom Hanks.
Also in keiner...
Der ganz junge Tom Hanks? Nee.
In keiner der Rollen, die George Reinhardt gespielt hat. Also hier bei Axel F. da den...
Beverly Hills Cop. Ja.
Genau, dann vor allen Dingen... in Santa Claus spielt er den Vater von dem kleinen Jungen, von dem Sohn vom Weihnachtsmann. Also von, wie heißt der, Tim?
Ja, hier Tim Taylor, der Heimwerker.
Ach so. Mhm.
Der Tim Schauspieler. Allen? Nee.
Wie heißt Tim Allen, ja.
Ja, der den Santa Claus spielt. Genau. Und da ist er ja der Vater und auch immer so ein kleines bisschen der Depp.
Ja.
Obwohl da hat das
ja,
glaube ich,
ist ja der Stiefvater.
Stiefvater, ja. Er muss den
genau,
Vater
spielen.
Genau,
der neue Mann.
Genau.
Ach, hört auf. Ja. Wenn
er da sogar Anwalt ist, ist er trotzdem immer so ein bisschen
der Anwalt. Ja, aber der Anwalt ist es. Ja, und ich meine, wir wissen ja alle Anwälte sind ja 1A.
Das geht gar nicht. So.
Ja, aber wahrscheinlich auch, weil er ein größeres Ohr hat.
Ja, er hat auf jeden Fall ein lustiges Gesicht.
Da hat Mama jetzt eine Sache gedroppt.
Ja. Ist euch das nicht aufgefallen, dass der ein großes, ein kleines Ohr hat?
Aha.
Nee. Okay, und das ein große steht auch richtig doll ab. Also nur mal so am Rand.
Ja. Das müssen wir da gucken wir beim nächsten Mal genauer hin.
Ja. Der hat auch in Santa Claus immer so lustige, dämliche Pullis an.
Genau. Ja. Zu denen auch dann immer Santa Claus eine entsprechende Bemerkung macht. schicken Pulli wieder und sowas.
Ja, aber da haben die ja dann im zweiten Teil eine sehr.
Also wenn der modern wird, du hast ihn schon.
Genau.
Wieso willst du mir den schenken? sollst du doch nicht verraten.
Was in dem Film stattfindet, ist das perfekt eingerichtete Haus.
Oh, oh. Ja, ich will also, ich will ganz vorne noch mal was sagen, weil das in der ersten Szene gleich stattfindet, das fand ich schon mal so lustig, wie er seiner sexy Freundin erzählt, dass er seine Frau hasst und dass er sie loswerden will. Und er hasst eigentlich alles, aber er hasst unter anderem, wie sie Salat wäscht.
Ja, stimmt.
Und das fand ich schon ziemlich
gut. Das fand ich auch sehr gut.
Ja, ja. Das stimmt.
Ich hasse, wie sie Salat wäscht.
Guter Hassgrund.
Ja, das hat so diese Details. Ja,
das ist ein Entscheidungsgrund. Also würde jeder Richter sagen, oh.
Ja. Die alte, bist du los.
Die muss weg.
Ja, wie kann man Salat so waschen?
Machen wir ein
dass
bisschen Bewährung. Zwinker,
zwinker. Maria, wie kann man Salat so waschen, dass man dafür gehasst wird?
Oh, das ist ganz einfach, indem man überhaupt quasi
keinen Salat wäscht.
Ja, dass es man quasi überhaupt die Option nach Hause bringt, dass es abends nur Salat geben wird.
Ja, aber wenn man dann den Film, wenn man dann sieht, wenn man zu denen nach Hause kommt, zur Familie Stone und die Wohnung sieht, dann kommst du nie darauf, dass diese Frau, und auch nicht, wenn du dann die Frau siehst, jemals in ihrem Leben da Salat gewaschen hat.
Salat gewaschen.
Die haben da Angestellte irgendwie, dass er, wie er überhaupt gesehen hat, dass sie mal Salat gewascht haben können.
Die Nanny hatte Ausgang.
Wo ist denn ihr Hausmädchen? Ja genau, die hat heute einen Tag frei.
Deswegen ist es wahrscheinlich auch so super ätzend, wenn und wie sie Salat wäscht.
Ja. Also
es
ist ja eine reiche Familie.
Und dann deswegen immer den in der Badewanne wäscht oder so, weil sie gar nicht weiß, wohin
wie
damit.
Das genau.
Wie das
die,
geht.
Die wirft in die Luft und dann mit der Brause so
genau.
in der Dusche.
Genau.
Und dann immer zum Abtropfen in so einen Federballschläger.
Und dann, um übrigens gleich mal in der ersten Szene zu bleiben, da möchte ich eine allgemeingültige Aussage über Filme in den 80er Jahren machen. Und zwar, dass er quasi ja, also es ist ja ein sehr komödiantischer Film. Ja, ist ganz witzig alles gemeint. Und dass er quasi seiner neuen Freundin verschiedene Arten und Weisen erzählt, wie er seine Frau loswerden und selber umbringen will. Und ich finde es so lustig, dass in den 80ern mit allem noch sehr viel lockerer umgegangen wurde. Weil die Szene, wo er seiner Freundin erzählt, wie er seine Frau umbringen will, eigentlich erwürgen, bla bla bla, ist halt einfach witzig und auch total harmlos. Fühlt sich halt total harmlos an.
Könnte man, habe ich auch ein paar Mal drüber nachgedacht, könnte man, glaube ich, immer noch so machen, macht nur einfach keiner mehr. Ist irgendwie so aus der Mode, kommt diese Art böse Komödie, aber.
Aber vielleicht darf man sowas gar nicht mehr rüberbringen jetzt.
Doch, ich glaube schon.
Du, entweder wir haben das nicht gemerkt oder uns stört es nicht, weil wir aus der Zeit stammen, wo viele so eine Filme einfach so waren, wie sie sind und. Also ich habe das nicht als irgendwie jetzt unangenehm peinlich oder so.
Das ist ja auch wahnsinnig überzeichnet. Also was ich sehr interessant fand, schon an der ersten Szene, wie gesagt, sie sitzt im Restaurant, Sam Stone, seine Geliebte, und er erzählt ihr, wie er seine Frau umbringen will.
Er schreit es ihr zu.
Ja,
er schreit
das stimmt.
Kann die ganze Kneipe
mithören. Und alle haben weitergegessen. Ja. Keinen hat es interessiert.
Wahrscheinlich ist wahrscheinlich der Treffpunkt dafür. Genau.
Das direkt nach dem Vorspann, die Szene dauert 2-3 Minuten und da wird schon das komplette Setup des Films erzählt.
Mhm.
Das ist halt der alte Trick, jemandem was zu erzählen, damit man weiß, was der für eine Motivation hat. Aber wir steigen sofort mitten in die Story ein. Wir wissen sofort Bescheid, um was es geht. Und schon in der zweiten Szene ist sie ja dann entführt. Also es ist so atemberaubend schnell. Hier gibt es keine große Establishing-Shot von der Kneipe von außen oder wir sehen irgendwie, wo wir sind und wir sehen die Stadt, also nix. Ja. Wir steigen volle Kanne direkt mitten in die Story ein.
Das gibt auch viel zu erzählen.
Ist fast den ganzen Film so.
Das stimmt.
Verzackt sind wir in der nächsten Szene, ohne dass man den Weg dahin noch großartig filmt.
Ja.
Das heißt ja, dass der Film so viel Material, so viel Ideen hatte, das können wir nicht noch zeigen, wie wir da hinfahren, sondern wir sind dann gleich da. Weil
ja, oder damals hat man sich dann auch einfach damit zufrieden gegeben, dass ein Film halt nur 1,5 Stunden geht. Heute würde der halt 2,5 Stunden gehen.
Oder so. Ja, wenn er 1,5 Stunden gehen müsste, dann hätte man viel weniger Ideen. Und
einige Sachen werden beim Hobbit dann nicht passieren.
Ja.
Er ist sehr schnell und sehr effizient erzählt, außer, da kommen wir aber später noch zu, bei der Verfolgungsjagd, die aussieht, als hätten alle irgendwie Catcars.
Aber das ist doch
aber
der
das hat auch einen Sinn. Das hat
soll
ja einen
auch
Sinn,
sein.
Den wir ja später sehen.
So langsam.
Ja. Weil er sagt ja, ich fahre jetzt nach Hause und solange dürft ihr mir nichts antun und deswegen fährt er halt normal und sieht das halt der Gag.
Wow. Er will die auch vor allen Dingen ja alle hinter sich herziehen.
Naja, ja, das verstehe ich schon.
Ach.
Naja.
Das hätte auch schneller machen können. Aber
auf jeden Fall sollte sehr, sehr lange tatsächlich noch sogar wurden die Dreharbeiten schon begonnen, war die Hauptrolle Madonna und nicht Bette Midler.
Oh, da haben wir aber alle Glück gehabt.
Ja.
Da haben wir aber alle Glück gehabt.
Die hat sich dann irgendwie mit dem, ich weiß ja, was habe ich da gelesen von, ich glaube mit dem Regisseur verstritten oder so.
Ich glaube, dass den zwei Madonna-Filmen ein bisschen Unrecht getan wird, also Who's That Girl und Susan verzweifelt gesucht, weil ich mag die beide. Ich habe irgendwie so ein, wir können ja auch mal die Madonna, alle Madonna-Filme gucken. Da haben wir allerdings dann noch zwei andere richtige Bummer. Aber die beiden, also ihre 80er-Jahre-Filme, die mag ich, aber die sind, ich mag die, glaube ich, aus Trash-Gründen. Die sind eigentlich nicht gut. Also Madonna ist jetzt auch kein Kassenmagnet im Kino gewesen oder so.
Okay, Nils. Einfach okay. Dann kommt er nach Hause nach dem Essen mit seiner Geliebten und ist quasi drauf und dran, seine Frau umzubringen. Er tränkt ein Tuch mit Chloroform und will sie ohnmächtig machen und merkt, dass sie überhaupt nicht zu Hause ist, aber ihr Hund. Und dann, ja bitte, meine Mutter meldet sich. Ich würde sie jetzt rannehmen, wenn das
für also ich finde, okay ist. Ich finde noch erwähnenswert, wie er mit was für einem Auto er vorfährt.
Aha, ich nicht.
Ich wüsste gar nicht, was das, weißt du, was das für ein Auto ist?
Nein, das geht doch um die Farbe. Das Auto war ein rotes, pink.
Riesengroßes Auto.
Das war nicht rot, das war pink.
Das war pink?
Ja, das war nicht rot. Das war immer beim Licht unterschiedlich.
Und dann gedacht, macht er sein Handschuhfach auf und da ist auch so ein pinker, weiß gar nicht, was das war, so ein, vielleicht ein kleiner Aschenbecher oder so, auch in pink drin.
Aber man muss ja mal bedenken, Danny DeVito ist 1,40 Meter oder weiß ich nicht und das Auto ist riesengroß. Und er steigt da wirklich aus, als wenn das so eine...
Ich glaube, das Auto ist sehr klein und das wirkt nur sehr groß mit ihm.
Ja,
genau.
Ja, naja.
Die Proportionen also,
stimmen halt nicht. Ein Matchbox-Auto. Das ist eher so ein Phallus-Symbol, würde ich auch sagen.
Verstehe. Da wollen wir hin.
Das
da.
Ist ja auch so ein Oldtimer, ne?
Der er redet nicht gern mit seiner Mutter über Phallus-Symbole. Ich bin bereit.
Das war eine Sonderanfertigung.
Ich glaube, ich brauche noch
Schokolade. Aber so auf so Oldtimer gemacht, also wie so ein 20er-Jahre-Auto, wo dann auch so.
Und dann fährt
vorne
er vor
so
bei seinem Haus und der hinter ihm ist der Springbrunnen. Ja. Der hat die gleiche Farbe wie das Auto, also das Wasser.
Aber das war ein rotes Auto. Okay.
Na gut, ist jetzt auch nicht so wichtig.
Wahrscheinlich. Na, auf jeden Fall ist er dann
leichte passiv-aggressive. Nee, ist mir nicht
ich denke, es war pink.
Also er fährt nach Hause und dann. kommt er in die Wohnung, weil er seine Frau sucht mit dem Chloroformtuch in der Hand und in der Szene.
Wir müssen das übrigens auch nicht minutiös Szene für Szene durchgehen.
In der Szene, als er nach Hause kommt, muss man sagen, ist hier die große Zauberkugel aufgegangen und Maria hatte mehrere Freudenjauchzer und mehrere Glücksanfälle, als sie diese Wohnung gesehen hat. Ja. Maria, möchtest du uns da vielleicht mal reinholen?
Die Wohnungseinrichtung ist voll dem Kubismus entsprungen.
Und Maria ist ja so ein großer Kubismus-Fan.
Ja. Die Farben in dem Haus, das ist so ein geiles 80er-Jahr-Haus. Ganz knallige, bunte Farben, gemischt mit Pastell. Alles ist bunt, alles ist so kantig, die Sessel sehen ganz verrückt aus. Und ach, ich würde da wahrscheinlich nicht wohnen, aber einige, wisst ihr noch, die Betten rückt, hört auf.
Und die Teppiche.
Ja, der weiße Teppich mit diesen bunten Dreiecken drauf. Fand ich
die
geil.
Die Frage ist geil. Tatsächlich, haben die das für den Film extra alles so gemacht?
Ja.
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 100 also Pro.
Das ist alles.
Was ist das für eine Frage?
Ja.
Das hätte ja sein können, das ist ein Stil. Also, man wohnt halt auch vielleicht so.
Na, die Reichen
und
in
die
den
haben
80ern
das nur
in Miami haben nur 100 Pro so gewohnt.
Na, also es ist schon, also der Versuch war natürlich, das extrem zu überzeichnen.
Jetzt bitte macht mir das nicht kaputt. Nee. Ich will dafür Leute schon
Mühe, Übertriebenheit.
Ja, das war keine Actual-Wohnung, sondern das war alles Set-Design.
Was ja viele nicht wissen, ist, dass Nils, meine Mutter und mein Vater in den 80ern in Los Angeles als Real Estate-Leute gewohnt haben und Immobilien vermietet und verkauft haben. Ja. Deswegen kennen sie sich einfach sehr gut aus, wie da die Wohnung der Reichen von innen aussah.
Also alle ohne Möbel.
Wir haben ja beide die Verkaufsgespräche immer geführt, nicht Nils? Ja. Also auf jeden Fall.
Und es ist ja sogar der Set-Designer ist sogar im Vorspann erwähnt. Also eigentlich oftmals ungewöhnlich, aber in dem Film aus gutem Grund, weil der sich volle Kanne ausgetobt hat in dieser Wohnung und wirklich alles Design da so krass 80er ist. Also klare Formen, aber mit bunt, mit Farben, mit schwarz-weiß gemischt sozusagen. Immer diese Kontraste, dieses Color-Blocking. Das ist ja extrem 80er und das findet sich da in dieser ganzen Wohnung so massiv wieder
ganz
an allen Ecken
und Enden. Ganz viel dieses helle Rosa und aber auch
die unbequemen Formen.
Ja, genau, also mit viel Kugeln, Pyramiden, Quader.
Ich weiß noch nicht, wahrscheinlich würde ich da nicht wohnen wollen, aber mal so einen Monat so ferienmäßig.
Geil. Hat jedenfalls Spaß gemacht zuzugucken, wie Danny DeVito in dieser Wohnung seinem Hund nachgerannt ist, weil ständig was anderes. Man hat überhaupt nicht auf den Hund geguckt und auch nicht auf...
Ich habe mal eine Frage. Sie ist ja dann bei ihren Entführern und flippt natürlich erstmal total aus und brüllt dann so, ja, mein Mann worshipped, also was vergöttert den Boden, auf dem ich laufe und so. Und ich dachte so, sie denkt ja wirklich, ihr Mann liebt sie total. Ja. Das hat er all die Jahre, hat er das aufrechthalten können oder was? Weil er hasst sie ja wie die Pest.
Ja, aber es gibt doch irgendwie dieses, das sagen sie auch später, dass sie irgendwie 15 Millionen wert ist oder irgendwie sowas. Sie ist doch irgendwie
Wahrscheinlich hat sie ganz viel Geld mit in die Ehe gebracht. Ja, klar, und er hat mit dem Geld gearbeitet. Ist ja von ihr, genau.
Die haben so eine Firma und das meiste gehört ihr, aber also die Firma gehört ihr eigentlich.
Und das Haus.
Er hat nur irgendwie so ein bisschen Taschengeld und kann ja dann mühselig gerade mal da 2 Millionen zusammenkratzen.
Deshalb will er sie ja auch umbringen, damit er das alles erbt.
Genau.
Und warum glaubt ihr, dass Danny DeVito als so dieser 80er Jahre Hauptdarsteller Ehemann so eine Sache geworden ist als 1,40 großer Typ?
War das sein erster Film? Ich fand den doch eigentlich gleich zu Anfang, wo man mehrmals so richtig ganz große Nahaufnahmen von seinem Gesicht, die fand ich den richtig lustig. Also, so die Mimik ist mir sonst nie so aufgefallen. Also.
Aber der ist ja schon sehr speziell.
Ja, aber der hat ja immer so eine gute Dynamik als so Mean-Guy irgendwie und gleichzeitig aber dieses...
Hat kürzere Wege.
Das stimmt.
Und aber war das sein erster Film?
Nee, das war eine Frage. Der
sieht ja schon etwas älter aus.
Na und?
Das macht er nicht, aber ist nicht sein erster Film.
Na und?
Der ist ja auch auf Twitter. Ich weiß, ich habe lange nicht mehr auf seinen Account geguckt. Ich habe es lange nicht mehr mitbekommen. Vielleicht hat er sich auch wieder gelöscht. Aber eine Zeit lang war er auf Twitter sehr aktiv und hat immer überall auf der Welt, wo er war, weil der ja andauernd rumkommt.
Deswegen kann
Maria den nicht gucken auf Twitter. Hat er immer sogenannte Trollfoot-Fotos gemacht und hat immer gesagt, Trollfoot was hier, also Trollfuß, und hat immer seinen Fuß vor irgendwelchen Panoramen fotografiert.
Ach so.
Nackt.
Ja, seinen nackten, behaarten Fuß, immer so vom Alpenpanorama, vor Berlin, vor überall, wo er war, hat er immer Trollfoot was hier Bilder gemacht.
Und da
war
bin
sehr
ich
lustig.
Natürlich raus.
Wegen der Haare, Trollfoot, hab ich überlegt. Ja. Ob er einen bestimmten Schuh angezogen hat.
Und klein wahrscheinlich.
Der hat doch nur so eine Schuhgröße.
Ja. Ich habe, es war allerdings der erste Film von Bill Pullman.
Ja. Mhm.
Und ich habe auch
glänzt in diesem Film.
Total. Und man sieht auch sofort, warum er danach für Spaceballs genommen wurde, weil er dieses leicht dämliche, aber trotzdem attraktive ist ja da auch seine Rolle.
Ja.
Er total genau dieses auch, dass er immer so aussieht, als wüsste er vielleicht auch gleich brechen.
Aber eine mega Frisur.
Ja.
Also
blondierter Bill Pullman.
Aber unten schon so wieder einen Zentimeter rauswachsen lassen.
Ne? Aber das ist ja die Sache.
Ja. Ist so ein bisschen Dagmar Frederick mäßig. Aber das kennen jetzt nur die sie kennen.
Lange. Die es kennen, schreiben uns bitte an vimav@pulates.de, damit wir
wer
mit denen
ist
meinen.
Dagmar Frederick?
Ich, immer wenn ich Bill Pullman sehe, denke ich so, ach guck mal, der Arme lebt auch nicht mehr, bis mir einfällt, dass ich an Bill Paxton denke.
Der lebt nicht mehr?
Ne, Bill Paxton ist doch gestorben vor ein paar Jahren.
Okay.
Ist doch der von Twister, ne?
Ja.
Ja, der ist glaube ich gestorben.
Aha. Und das erzählst du mir jetzt hier einfach so.
Hat der nicht auch diese, Amish-Serie gemacht? Big Love? War das nicht auch Bill Paxton?
Kann sein. War das nicht Bill Pullman?
Also
aber vielleicht
Bills,
seine Mutter?
Ich glaube, einer der Bills lebt nicht mehr.
Ja. Naja, egal.
Es war jedenfalls ein Bill.
Wobei irgendwelchem wird
so. Bist du nicht billig? Wo wir gerade von Bill Pullman reden? Was natürlich für den Film ganz wichtig war, und da ist er wahrscheinlich ganz vorne mit angekommen, die haben 100% ein Grimassen-Casting da gemacht.
Ja.
Denn Grimassen ziehen sie alle. Außer hier die Truck, die Frau von...
Ja, die guckt aber die ganze Zeit einfach nur wahnsinnig verängstigt und weinerlich.
Genau.
Ja.
Aber alle anderen schielen mindestens einmal in dem Film, also stimmt, wahrscheinlich öfter.
Ja.
Und ziehen wirklich totale Grimassen.
Bettmittler, wie die sich immer irgendwie totstellt.
Das ist doch hier Ken. Der ist doch krass, was der für Grimassen zieht.
Mich machen die Haare am Anfang vom Bettmittler richtig fertig.
Ja, das
konnte mir das kaum angucken. Nils?
Ja.
Maria?
Das war nicht gut.
Ich fände das schön, wenn du mal so eine Frisur hättest.
Die waren wahrscheinlich nicht mal künstlich, sahen aber total künstlich aus.
Ja, fand ich auch. im Prinzip, um nochmal ganz kurz von der Story so einen kleinen Abriss zu geben, wir denken, Danny DeVito will seine Frau loswerden wegen seiner neuen Geliebten, damit sie für immer im Hopserlauf gen Horizont springen können, erfahren dann aber relativ kurze Zeit später, dass die Geliebte auch falsches Spiel mit Roger Rabbit spielt und selber einen Geliebten hat und auch wiederum von Danny DeVito nur das Geld will. Und ihn deswegen quasi dazu verführen will, dass er seine Frau umbringt, damit er sie ihn wiederum dabei erwischen kann und dann er auch ins Gefängnis muss und so weiter. Und so.
Aber dann kommt sie ja nicht an sein Geld dran.
Sie wollte ihn erpressen.
Ja, aber ist doch kein guter Plan, wenn sie ihn erpresst, bevor sie das Geld von ihm kriegt. Ein Plan wäre gewesen, dass sie ihn dann heiraten kann, wenn er seine Frau umgebracht hat. Ja, ist er Witwer, dann heiratet sie und dann, wenn es dann soweit ist, so.
Sie, der Typ sollte ja den Mord
filmen. Es ging um Erpressung.
Sie dachte ja, das wäre der Mord an seiner Frau.
Ja, das ist ja noch gar nicht die Frage.
Ja. Es ging einfach rein.
Stimmt, ich hatte auch immer darauf gewartet, dass sie ihn heiratet, aber klar, es ging nur um die Erpressung, was sie ja dann später auch gemacht hat, nur mit der falschen Person und auch aus Versehen.
Ja, mit allen falschen Personen.
Genau, und dann schickt sie Bill Polizeipräsident.
Ja, und
war das der Polizeipräsident?
Ja. Dann schickt sie Bill
Pull. Chief.
Chief?
Kinder. Können wir uns jetzt bitte alle beruhigen? Sie schickt dann Bill Pullman los, den Mord aufzunehmen, von dem sie ja eigentlich denkt, dass er stattfindet, weil sie hat noch nicht erfahren, dass die Frau mittlerweile entführt wurde und überhaupt nicht mehr umgebracht werden muss. Und er geht dann einfach los zu irgendeinem Treffpunkt, wo offensichtlich immer so ein Fummelort ist, wo die Leute mit den Autos halten und filmt einen vermeintlichen Mord. Es ist aber einfach nur Sex im Auto. Und auch da ist auch Danny DeVito nicht involviert, sondern ein anderer Typ. Aber weil Bill Pullman nicht weiß, wie der Typ aussieht, denkt er, es ist der, während er gerade einen umbringt. Aber es ist Sex.
Genau, vorher, bevor die beiden Sex haben, sagt sie auch noch zu dem Typen, oder er sagt zu ihr, schrei so laut, wie du kannst, da stehe ich drauf.
Ja, meine Frau liegt immer nur da wie ein nasser Reissack. Und sie sagt ganz charmant, ja, ist mir doch egal, Süßer, ist ja dein Geld.
Ja, genau. Ja. Aber das kriegt Bill Pullman nicht mit, sondern nur das Geschrei.
Genau. Und dann denkt er halt, dass sie stirbt, anstatt zu kommen. Aber man sagt ja auch
der kleine Tod.
Der kleine Tod.
Le petit mort.
Ja, jedenfalls fährt er dann mit dem VHS-Tape nach Hause und sagt, oh Gott, es hat ewig gedauert und sie hat so geschrien die ganze Zeit und denkt, er hat halt einen Mord gesehen und gefilmt und sie glaubt, dass es dann auf der VHS ist und bereitet sich dann quasi darauf vor, aber da sind wir noch nicht. Will diese Kassette dann benutzen.
Und wo sind wir jetzt?
Na, jetzt passieren so ganz viele Sachen parallel. Also vor allen Dingen, dass die Entführer von Miss Stone die ganze Zeit versuchen, von ihrem Mann Geld zu verlangen und natürlich verwirrt sind, dass der das nicht rausrückt und es auch überhaupt nicht eilig hat, verschiedene Treffen absagt und verschiebt, weil er natürlich wiederum hofft, dass die Entführer sie endlich umbringen. Und die Polizei ist auch die ganze Zeit da und sieht besonders schlau aus.
Und er versucht aber gleichzeitig auch noch, also Danny DeVito, Sam, versucht gleichzeitig auch noch die Polizei so auszuspielen, dass die nicht mitkriegen, was genau die Entführer ihm für Anweisungen geben, damit nicht die Polizei mit ihm da rechtzeitig an dem Ort ist, wo er sein soll, sondern damit er eben nicht da sein kann und die Entführer dann vermeintlich seine Frau umbringen. Das ist so seine Hoffnung.
Ja. Und die Mrs. Stone versucht auch noch zu fliehen und haut dann ab und dann gibt es diesen super merkwürdigen Küchenfight.
Stimmt.
Der Judge sehr
Reynolds gegen Bette Midler.
Ja.
Das vor allen Dingen super, ganz clever gefesselt. Die Kette am Bein ist alles klar, kommt sie ja nicht weg.
Ja.
Und dann wird die unter ein Bein des Betts gelegt, sodass sie das Bett nur anheben braucht, um frei zu sein. Oder ums Bein rumgeschlossen, mit einem Vorhängeschloss rumgeschlossen, aber wenn wir das Bett annehmen, kann man natürlich.
Und dann bei dem Küchenfight wirft Bette Midler Judge Reynolds eine Tasse ins Gesicht und das sieht echt fies aus. Das sieht echt aus, als wäre eine Tasse voll.
Das sieht auch aus, als wäre das echt irgendwie aus Versehen dann tatsächlich passiert.
Ja, genau, das sieht wirklich wahnsinnig aus. Den Blut, den Rand gleich über der Nase.
Genau, er hat dann direkt so eine Wunde auf der Nase.
Und die Grimassen, die er da zieht.
Ja, er will dann, weil er hat gerade ein Tuch in der Hand und will sich dann irgendwie das Blut aus dem Gesicht wischen, aber was er vergessen hat, ist, dass er dieses Tuch vorher in Chloroform getränkt hat, um damit Bette Midler zu betäuben. Und dann hält er sich selber das Chloroform ins Gesicht. Klassischer.
Ah ja, stimmt, das habe ich gerade gesagt, es stimmt.
Und danach geht dann
deswegen
die
Deswegen fängt er an zu schielen und sieht dann immer doppelt.
Und, so. Ja, und sie ist aber mittlerweile auch völlig und bedroht ihn dann mit dem Mixer.
Ja,
und also mit dem
Mixer, der natürlich gleich parat steht, schon angesteckt und ja.
Da gibt es übrigens eine schöne Szene bei dem Ehepaar, also Judge Reynolds und Helen, wie heißt sie? Ich vergesse, wie sie heißt.
Keller, glaube ich.
Helen Keller. Weil uns so ein bisschen dargestellt werden soll, dass die wirklich keiner Fliege was zu leide tun können und so. Und der regt sich so mega auf und sagt so, ja, ist doch unfair, wie die hier mit uns umspringen und du musst doch für deine Rechte einstehen. Und während er das seiner Frau sagt, läuft eine Spinne durch die Küche und er packt die so auf so eine Zeitung und sagt zu ihr, ja, das kannst du dir nicht gefallen lassen. Und dann macht er die Verandatür auf und setzt die Spinne ganz vorsichtig auf der Veranda aus. Und man denkt so, okay, alles klar, jetzt, das ist der klassische Gegensatz jetzt, dass uns hier gezeigt wurde, dass er sagt, du musst dich wehren, aber gleichzeitig sehen wir, dass er eigentlich ein guter Typ ist und er verschwindet auch wieder im Haus. Und dann ist kurze Zeit Stille und dann kommt er nach ein paar Momenten wieder aus der Tür geschossen und zertritt dann doch noch schnell die Spinne auf der Veranda. Also, das lässt er sich jetzt nicht mehr
bieten. Weil ihm im Flur eingefallen ist, dass er ein Verbrecher ist.
Genau. Genau.
Ja, aber da, an der Stelle kommt ja auch überhaupt erstmal raus, warum die entführt haben. Die wollen ja nicht einfach nur Geld haben, sondern weil Sam Stone nämlich eine Idee für einen Minirock oder sowas, den die Frau von Ken entworfen hat, den hat er ihr einfach geklaut, die Idee, und hat diese Miniröcke offensichtlich verkauft und viel Geld damit gemacht. Und sie hat gar nichts gekriegt. Und deswegen haben die gesagt, okay, jetzt entführen wir die Frau, damit wir von dem Mann das Geld kriegen, was dir eigentlich auch zusteht.
Genau, genau. Gerechtigkeit. Mhm.
Die sind eigentlich keine bösen Menschen, das wollte ich damit nur nochmal sagen. Also die sehen nicht nur nicht böse aus, die
du,
sind
das seht die nicht. Spinnenfamilie anders.
Die Spinnenfamilie, ja, wer weiß, ob die das je erfährt.
Es gibt aber einen tatsächlichen Verbrecher, der unterwegs ist. Auch so eine super merkwürdige Nebenstory, die so sehr lange aufgebaut wird und sich am Ende auszahlt.
Wie heißt der?
Genau, der Schlafzimmermörder. Ja, auch mit so einem typischen 80er-Jahre, so sehen halt die Bösen aus.
Ja.
So ein ganz kantiger, dunkelhaariger Typ irgendwie.
Ja, der war aber so ein Mittelding, fand ich, zwischen Peter Fonda und hier von Zurück in die Zukunft. Wie heißt der?
Michael J. Fox?
Nee, der Professor.
Achso, Christopher Lloyd.
Ja. So ein Mittelding, so ein Gesicht hat er gehabt, fand ich irgendwie. Kam mir bekannt vor, hab den aber natürlich nicht gekannt, aber irgendwie habe ich es auf die Beine zurückgeführt.
In den 80ern hättet ihr eure Wohnung, wenn ihr Kohle gehabt hättet, so eingerichtet wie Sam sein Haus? War das eine Sache? Kanntet ihr Leute, die so eingerichtet waren?
Nicht so extrem. Nee.
Also mir hat es gar nicht gefallen. Also nee.
Wir hatten zwar auch schon mal so Nierentischchen oder so, aber...
Nierentischchen. Nee, gemütlich. Nee. Das war ja auch, ich fand, das war einfach nicht gemütlich. Das war
gemütlich war es nicht, das stimmt.
Das war eine Modern Art Ausstellung irgendwie so. Ja. Und da, wir wollten es, also ich, wir wollten es immer gemütlich.
Wahrscheinlich würde ich es auch nicht haben wollen.
Interessanterweise, das ist ja auch, das ist zwar eher so nur nebenbei erzählt so ein bisschen, aber das sollte.
Du, dafür sind wir doch hier, Nils. Erzähl
das war, glaube ich, auch so ein bisschen, das sollte auch so ein bisschen diesen Witz nochmal unterstreichen. Sam hat ja im Haus auch sein Büro, wo er immer sitzt und irgendwie und seine Pistole versteckt hat und so. Und da ist alles alt. Der hat da alte Möbel drin, alte Pistole sogar.
Das ist
ein ganz krasser Unterschied. Alles nur so ganz alte Möbel. Also offensichtlich hat das ganze Haus seine Frau eingerichtet, die auch so eh so ein sehr moderner Typ ist.
Und er hat ja auch den klassischen Anzug an und sie, ihre Klamotten sind ja passend zu dem.
Genau, und das zeigt uns dann auch nochmal diesen krassen Gegensatz zwischen den beiden und so. Warum er es auch so ätzend findet.
Ja. Na, bei Sam ist jetzt quasi die ganze Zeit die Polizei und er wird auch so langsam irre, was diese ganze Entführungssache angeht, weil ihn dann irgendwann ja seine Freundin besucht an seinem Geburtstag, glaube ich, und ihn verführen will und er überhaupt nicht und sie nur fragt, ob sie jemanden mit einem großen Hund kennt. Und sie dann sofort denkt, dass das sexuell ist und sie so sagt, naja, ich dachte, bin ich denn nicht verführerisch genug? Und er so, der ist für mich. Und sie so, okay. Ja. Und er sagt dann auch, du sollst ja nichts mit dem machen.
Mein Lieblingssatz von ihm ist, also seiner Freundin erzählt, dass irgendwie die Polizei glaubt, dass seine Frau irgendwie entführt wurde oder tot ist oder was auch immer. Er hat ihnen auf jeden Fall Scheiße erzählt und er erzählt, dass seine Freundin ganz stolz, dass die Polizei den Quatsch geglaubt hat, den er ihr erzählt hat.
Genau, und sie denkt ja übrigens auch, dass er die fies im Auto umgebracht hat.
Genau. Mhm. Und dann sagt er zu ihr über den schönen Satz am Telefon, der mir sehr gut gefallen hat, deswegen habe ich ihn auch sofort aufgeschrieben. Die haben meine Lügen geschlürft, wie andere Leute Austern.
Also das ist auf
wahnsinnig guter Satz.
Ein Vergleich aus dem wahren Leben genommen.
Ja.
Habt ihr mal Austern gegessen?
Nein, nie.
Nee, aber wir haben Lügen geschlürft.
Ich habe mal Austern gegessen.
Du fandest es auch gut, ne?
Mein Bruder und mein Vater, ja. Das ist halt im Grunde genommen ein Schluck Meerwasser. Aber das ist ja ganz schön so in der Stadt.
Mit Glibber aber drin.
Ja, das schluckst du ja so schnell runter, das ist gar nicht so.
Kaust du das?
Nö.
Die sterben dann also erst in deinem Magen.
Ja, ich glaube, das haben die vorher schon nicht überlebt.
Nee, aber sind die nicht irgendwie...
Die sind doch lebendig, wenn man die so auf den Teller kriegt.
Ja, sonst, nee, klar, sonst also, ja, müssen sie sein. Sonst sind sie, die müssen, sonst kannst du die nicht mehr essen, wenn die
sobald... Hast du das mal gegessen?
Ich glaube nicht.
Aber ich fand es echt okay. Also ich fand es nicht so... Es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, aber dann fand ich es echt... Fand ich es irgendwie okay. Ah. Hm. Aber muss ich auch nicht. Muss ich aber auch nicht jeden Tag
haben. Andere Leute Austern schlürfen.
Ich hatte früher meine Leckmuscheln.
Ja, die waren ja aber nicht... Waren ja süß.
Das die waren
ja
aber auch noch lebendig, glaube ich.
Hm. Echt? Die leben heute noch.
Ach so.
Dann kommt Adolf.
Oh ja, Adolf kommt.
Das finde ich übrigens auch so einen super merkwürdigen Erzählstrang, dass er sozusagen die ganze Zeit auf diesen kleinen weißen Pudel von ihr wütend ist, den sie übrigens null vermisst. Und er hat sich dann quasi recherchiert.
Doch,
und
doch, die fragt zum... Muffy, ja? Heißt der nicht Muffy?
Muffy? Genau.
Die fragt zum Anfang, ja, okay. Wie geht's Muffy?
Auf jeden Fall versucht er, diesen Hund loszuwerden und anstatt ihn einfach irgendwo, keine Ahnung, am Ende in der Stadt auszusetzen oder irgendwie, ich weiß es nicht, aber macht er sich eine tierische Mühe und recherchiert und telefoniert rum und versucht, einen großen Hund zu finden, der diesen kleinen Hund los wird, so als gäbe es keine andere Möglichkeit auf der Welt, einen Hund loszuwerden. Das fand ich ein bisschen skurril.
Das stimmt. Das ist,
beißen denn wirklich große Hunde, kleine Hunde? Das ist ja eher,
ich glaube, beißende Hunde beißen. Ja. Ich glaube, auch kleine Hunde beißen große Hunde. Also okay. Oder?
So Pitbulls, wenn die so durchdrehen, machen die ja nicht auch immer andere Hunde tot? Ist das nicht irgendwie, ja, ist das nicht auch immer das Problem? Hm. So Agro-Hunde.
Kinder, ja, es ist Geisterstunde.
Oh, oh. Oh. So, ja. Acht.
Oh. So.
Naja, auf jeden Fall, was?
Ich habe mir das merkwürdigste Zitat der Welt aufgeschrieben. Ich lese euch das mal vor. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, welche Szene und was ich mir damit sagen will. Das Zitat ist, und ich habe es in Anführungsstrichen geschrieben, deswegen weiß ich, dass es ein Zitat ist, ne?
Wow.
Gern geschehen. Das Zitat heißt, das ist sie nicht.
Ja.
Was ist das für ein random Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe?
Keine Ahnung, aber erstaunlich, dass du das besonders aufschreibenswert empfunden hast.
Du weißt jetzt aber gar nicht mehr, an welcher Stelle und wer es gesagt hat?
Nee, oder was das soll. Also ich muss ja irgendwas, das ist sie nicht.
Ah ja, ich weiß das. Und zwar, als sie in der Leichenhalle waren und die Decke wegmachen und da liegt ein schwarzer drunter.
Ey, vor allen Dingen. Teamwork, Leute, Teamwork. Ja. Und es war eine lustige Szene, an die wollte ich mich nämlich erinnern.
Weil er schon vor lauter Vorfreude eben vor dem Leichentuch steht und der Leichenbestatter, der Leichenpathologe da, der nimmt das Tuch weg.
Ja. Und dann liegt da ein schwarzer Mann.
Ihm.
Und dann gibt es aber eine kurze Schweigesekunde und dann guckt er sie an und sagt, das ist sie nicht.
Die Schweigesekunde ist natürlich dramaturgisch
witzig.
Total witzig. Und
dann sagt er, sie wollten die tote Frau sehen. Ja, die ist nebenan in Zimmer 56.
Ja.
Zumal sie sind dann nur einen Schritt zur Seite gegangen. In Zimmer 56, sie sind zur Seite gegangen und haben
ans nächste Fach im Kühlschrank
Klappe aufgemacht.
Das fand ich eh ganz interessant. Das ist ja Zucker, Abrams Zucker, wie gesagt, die kennen wir von Filmen wie Top Secret, Nackte Kanone, Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Das sind ja diese...
Was sind es eigentlich? Drei Regisseure, drei Drehbuchautoren, drei Produzenten?
Drei Regisseure.
Die arbeiten dann zu dritt an einem Film.
Ja.
Krass.
Ja. Und das sind ja diese Filme, in denen so Gag auf Gag kommt, in denen man aufpassen muss, dass man keinen Gag verpasst, weil da so viele sind, weil die sich wirklich...
Toll-Tet.
Genau, und Roger und so, die sind ja voll mit nur mit Gags, diese Filme.
Und unser Johnny wird immer dicker.
Und das finde ich so interessant, weil Miss Stone ist ja ein Film, in dem... es nicht um so eine reine Gagdichte geht, sondern es geht da wirklich um eine Story, die wahnsinnig viele Haken schlägt, wo es ganz viele Verwechslungen gibt und so, wo man auch dabei bleiben muss, aber tatsächlich an der Story, um zu wissen, um was es gerade geht und wer gerade und so ist. Aber manchmal konnten die eben nicht aus ihrer Haut raus, und haben sich so zwei, drei Momente erlaubt oder haben sich auch so zwei, drei Situationen erlaubt, in denen sie doch noch diesen Humor, den man aus ihren anderen Filmen kennt, irgendwie so bedient haben. Zum Beispiel, die Polizisten in dem Haus von Sam Stone. Das Haus von Sam Stone, da sind ja die ganze Zeit Polizisten, weil die immer die Telefone abhören und ihn beschützen.
Genau, weil offiziell ist ja seine Frau entführt.
Genau.
Und er will sie ja offiziell auch zurück.
Und da sind die ganze Zeit Polizisten und die machen immer nur, sitzt er da und erzählt einem Polizisten irgendwie seine Lebensgeschichte oder wie man irgendwie ordentlich Geschäfte macht oder so. In einer anderen Szene sieht man, wie die Polizisten hinten am Platz Tennis spielen, weil sie nichts mehr zu tun haben und so. Und sind auch alle ganz traurig, als sie dann abgezogen werden. Also dieser Humor blitzt noch manchmal so auf. Das finde ich irgendwie ganz cool.
Das stimmt. Das stimmt.
Und im Vordergrund haben die immer ein Gesicht, einen Polizisten, der dann immer so ein bisschen kartoffelnasig ist, der immer so ein total lustiges Gesicht hat.
Ich finde ein bisschen kartoffelnasig total süß. Ich möchte das aber jetzt immer benutzen.
Ja, es gibt so einen Schauspieler, der ganz typisch kartoffelnasig ist, der fällt mir jetzt nicht ein, aber der hatte so ein bisschen so eine Knubbel.
Ray Liotta.
Wer?
Was? Ray Liotta.
Ja, nee.
Ray Liotta ist ein bisschen kajal-äugig.
Und zwar kommt der vor in. Oder der sieht doch aus, als da gibt es doch so einen Film, das ist glaube ich aber ein englischer, ne? Mit dem, wo die den Schatz unter dem W suchen. Die, ist auch so eine total verrückte. Ist total verrückte Autorennen oder sowas? Mit hier Columbo, den Schauspieler. Peter Falk spielt damit. Und,
ja, stimmt, ich erinnere mich.
Und irgendwie zum Anfang stirbt doch jemand und sagt irgendwas mit dem W. Und dann suchen die halt das W. Und das ist dann halt so ein.
Na.
Busch, na. So ein Baum, der irgendwie so gewachsen ist, so ein Palm, die so wie ein W aussehen und da ist ein Schatz drunter. Da ist so ein Schauspieler, der, naja.
Mit so einem Kartoffelgesicht?
Kartoffelnasengesicht.
Kartoffelnasengesicht. Finde ich süß. Parallel trainiert Barbara Stone in ihrem Versteck, in ihrer entführten Höhle, trainiert sich 10 Kilo runter.
Aus Langeweile beginnen, weil offensichtlich in dem Fernseher nur.
Ach so, 20
Pfund. In dem Fernseher nur Fitness.
Ja, sie fängt an mit so einer Panik-Aerobik-Stunde, ja. In der sie mit weit aufgerissenen Augen dreimal springt und hat aber so wenig zu tun, dass sie einfach die ganze Zeit trainiert, wie sie will, am Ende super fit ist und super trainiert. Und sie hat die ganze Zeit das gleiche One-Piece an, wäscht sich nie.
Also sie ist ja auch angekettet die ganze Zeit.
Ja, es muss in diesem kleinen Raum so wahnsinnig stinken. Und sie muss so wahnsinnig kleben, aber sie hat so viel Haarspray im Haar, dass sie für immer keine fettigen Haare bekommt.
Wir wissen ja nicht, ob sie sich nicht wäscht. Die wäscht sich bestimmt zwischendurch. Die.
Aber dann zieht sie immer wieder sie das gleiche Ding an.
Hat ja nicht so viel zum Wechseln dabei. War ja kein geplanter Urlaub. Aber es ist halt
auch so ein... Okay. Präsident
Realistik. Das hatte Realistik. Sie die ganze Zeit drunter. Sie hat ja irgendwie so einen komischen Rock drüber gehabt.
Präsident Realistik.
Da gibt es übrigens vorher noch eine Szene, wo die... also nicht vorher. Die ist irgendwie jedenfalls mittendrin, solange sie noch gefangen ist, wo Ken... Also Judge Reinhold ihr Essen runterbringt und sie ihn dann da irgendwie ziemlich zum Anfang noch mit allen möglichen Sachen beschmeißt, dass zum Schluss auch das Essen runterfällt und sie Rosa, bitte, dann gibt's eben halt nichts zu essen und dann geht er wieder nach oben und seine Frau fragt ihn dann, na und wie war sie? Und da muss ich auch mal ein Zitat, den habe ich mir extra aufgeschrieben, weil sagt er einen lustigen Satz, sie ist nicht Mutter Teresa und Gandhi hätte sie wahrscheinlich erwürgt. Ja. Aber alles klar, wie sie ist.
Ja, sie ist ja auch immer, es ist auch so lustig, dass die beiden so nette Menschen sind, dass es vor allen Dingen sie total fertig macht, dass ihre, die Person, die sie entführt haben, sie nicht mag. Und sie sagt dann immer so zu ihrem Mann, oh, sie ist so gemein zu mir und ich versuche wirklich alles und so. Ja. Und dann meint er auch zu ihr, vielleicht liegt es an dem Fakt, dass wir sie entführt haben, dass sie uns nicht so mag. Ja, und dann kommt eine Szene, wo die beiden oder wo die quasi bonden. Und zwar ist es, weil die Entführerin, also wie heißt sie, Sandy? Sandy dann zu Barbara sagt, du hast doch mindestens 20 Pfund abgenommen und dann sind sie plötzlich beste Freundin und das fand ich natürlich irgendwie doof.
Aber da, dem zuvor geht ja auch eine wahnsinnig awesome Rocky-eske Trainingssequenz, stimmt. In der Barbara zu Musik von Billy Joel, glaube ich, im Keller lauter Fitnessübungen macht.
Und so dann so wütend ist auf die Fitnesstrainer, die vor ihr erschöpft sind.
Genau, die fand ich super, die Sequenz.
Der Song war übrigens Modern Woman.
Ah ja,
das stimmt. Ich habe übrigens überlegt, ob vielleicht Aerobic mein Ding sein könnte. So ein bisschen.
Wird das noch irgendwo angeboten? Gibt's
Aerobic ja, da noch? Gibt es.
Da kannst du die DVD so ohne Ende kaufen.
Oder auf YouTube wahrscheinlich.
Ja, aber so gibt es noch so Aerobic-Kurse. Früher gab es ja überall, heute ist ja überall Pilates.
Jane
so.
Fonda.
Genau.
Die kriegst du alle noch zu kaufen. Ich habe
das Wort Aerobic nirgendwo mehr gelesen.
Ja, na, dann werden wir das mal wieder auf die Landkarte bringen.
Oder du
bringen.
Machst Zumba. Zumba
ist das anders.
Es gab doch auch so eine, schöner. Es gab doch in der DDR im Fernsehen, als hier Aerobic lief, also im Westen Aerobic im Fernsehen lief, lief doch in der DDR, hieß das doch irgendwie Telesport oder so ähnlich.
Na, wir hatten doch hier das, was im SEZ immer war, oder?
Genau, das war ja Telesport, das war ja jeden Abend.
Und da hatte man doch immer gehofft, dass man konnte man sich anmelden und unter anderem manchmal auch mittrainieren.
Ja,
und da war dann immer dieser
unter anderem, weil ich dachte, du willst jetzt gar so
das
unter
wurde
anderem
im Fernsehen
Namen.
Übertragen und du konntest auch hingehen und
Sabine Müller.
Mitturnen.
Genau.
Im S.
Und die Person, die vorgeturnt hat, waren immer auf so einem Sechseck oder Achteck, was so ein bisschen höher war als die anderen.
Ja.
Das SEZ hast du hin an der Danziger, ne, was jetzt so halb verwahrlost ist, oder?
Ja,
genau.
Nee, ja,
richtig.
Genau am Friedrichshain dran. Ecke Landsberger ist das, glaube ich. Kniebrode Landsberger?
Nee, nicht Kniebrode. Landsberger.
Landsberger Danziger. Danziger, ja, stimmt. Da war ich früher als Kind sehr viel, das war ja, da war eine Schwimmhalle drin. Dann haben sie ja versucht, so ein bisschen.
Und da gab es das einzigste Wellenbad in der
Wellenbad, stimmt.
Ein Wellenbad.
Und da waren wir ganz viel drin. Mhm. Und dann haben sie jetzt, dann war es ewig zu und dann haben sie versucht, so eine Art Schickimicki-Spa, aber auch Bad draus zu machen. Ich glaube, das hat kein Mensch benutzt.
Das ist ja so halb zu. Also ich glaube, man kann noch zum Squash spielen.
Ja, du kannst auch so Tischtennis und Federball spielen gehen.
Und so Volleyball geht da, glaube ich, sogar auch.
Genau. Mhm. Da gibt es quasi zwei Turnhallen, die offen sind.
Ah, ja. Ja.
Ich war da mit meinem Ex-Freund mal Tischtennis spielen.
Ja.
Einmal.
Cool.
Ja. So knapp, dass wir geheiratet haben. Jedenfalls bonden die beiden dann über den Fakt, dass sie eine abgenommen hat und die andere es ihr gesagt hat.
Ja.
Und dann bringt sie all die Kleider, die sie entworfen hat, ihr runter und sie zieht die an und alle sind beide total happy zusammen.
Ja.
Und es sind aber alles verschiedenste Clowns-Kostüme, die sie entworfen hat, die da an der Wand hängen.
Ich hatte ja gedacht, dass die unter Frauen, dass in dem Gespräch dann rauskommt, dass die betrogen wurde, die Sandy, also von Barbaras Mann, also von Sam Stone, dass er eben sozusagen die Idee geklaut hat und dass die das und dass darüber dann Bette Midler eben total sauer ist, dass ihr Mann, was, sowas macht er und so weiter.
Ich habe aber das Gefühl, dass das dabei war mal und dass das im Cut gefallen ist,
ja,
weil die Atmo ist auf jeden Fall, finde ich.
Das ist aber auf jeden Fall mega seltsam, dass das gefallen ist. Vielleicht ist es auch ein Problem der deutschen Synchro gewesen, weil eigentlich macht es keinen Sinn, das so als Setup zu etablieren. Klar, am Anfang braucht man es, damit man eine Begründung hat, dass dieses super harmlose Paar überhaupt sowas Schlimmes macht, wie jemanden zu entführen. Das ist dann halt eben diese Wut auf diese Ungerechtigkeit. Aber eigentlich ist das seltsam, dass das dann in dem Moment, wo sie sich anfreunden, nicht mehr ausgespielt wird.
Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass das irgendwo dabei war und irgendwie einem unvorsichtigen Cut zum Opfer gefallen ist. Oder der Synchro. Mhm.
Ja.
Klar. Unter Frauen ist vielleicht, haben sie sich gedacht, wichtiger, dass die eine zur anderen sagt, du hast aber abgenommen.
Ja.
Und dann waren sie schon die besten Freunde. Brauchte sie nicht noch irgendwie mehr Rüstung.
Mehr braucht er
nicht.
Das heißt
ja jetzt für mich, wenn ich abnehme, habe ich mehr Freunde denn nächste Woche.
Dann muss aber auch
für deine Entscheidung.
Da muss aber auch für entführt werden. Ist ja so ein bisschen Stockholm-Syndrom eigentlich. Genau. Im Grunde genommen ist das
andersrum, ein
positiver Stockholm-Syndrom.
Ja, das ist so, wenn das habe ich auch gedacht. Stockholm-Syndrom hatte ich auch so im Kopf. Ja. Wisst ihr, was das Stockholm-Syndrom ist?
Nein.
Ja.
Dass man sich in seinen Entführer verliebt. Dass sich Geiseln oft in ihre Geiselnehmer verlieben.
Oder zumindest auf deren Seite überwechseln.
Nee, Stockholm-Syndrom ist verlieben. Da geht es immer, ja.
Ach so.
Ich habe gerade, als
sie
du gesagt
hast. Die Geisel dann hörig und anschließend geht sie sozusagen in dem Entführerinteresse.
Mhm.
Besorgt sie dann das Geld oder irgendwie kümmert sie sich, dass der sein Geld kriegt.
Ich habe gerade, als du das mit den Clownskostümen gesagt hast, überlegt, was wäre, wenn es so eine Art, was wir alle über all die Jahre noch nicht gecheckt haben, wenn es so eine bewusste. Und
jetzt
Hinweis
kommt's.
Gab.
Jetzt kommt's, Leute.
In dem Versuch, die Filmuniversen von Mrs. Stone da mehrere Hinweise auf Pennywise zu legen, also auf das Filmuniversum von S, von Stephen Kings S-Verfilmung, dass das alles auch so Kostüme sind, die Pennywise dann trägt und so.
Und du meinst, dass Pennywise in seinem früheren Leben Miss Stone war? Weil der auch ähnlich blass ist und die Haare auch rot sind?
Man kann eine gewisse Ähnlichkeit nicht von der Hand weisen.
Absolut. Du, ich sag mal so.
Ich bleib da mal dran, Maria.
Ja, und wir werden dir alle total dankbar, wenn du da dran bleibst.
Ich informiere
euch alle hier in der Gruppe.
Wenn ich mehr herausgefunden habe, ihr seid die Ersten, die es erfahren.
Okay.
Da verlassen wir uns drauf.
Ja.
Also können wir so mit das Thema dann erstmal.
Aber ich sag mal, schweren Herzens. Wir können das Thema ja zumindest erstmal in
Schrank. Naja, es kommt ja später nochmal, wenn Ken sich die Clownsmaske aufsetzt. Und was natürlich
also
ist, wo ich dir recht geben muss, was mich an
du S. Du darfst ihm nicht recht geben.
Nur in dem kleinen Punkt. Nein, natürlich. Wir Männer müssen es zusammenhalten. Die Bette Midler hat natürlich, wenn sie ihren Mund aufreißt, in so einer bestimmten Position tatsächlich einen riesen Clownsmund gehabt. Also ohne Schminke.
Na.
Ja.
Die Hinweise häufen sich.
Ja.
Also erstmal möchte ich, dass ihr beide einen Podcast gründet, der heißt Wir Männer müssen zusammenhalten. Und ich werde genau 0 Folgen davon hören. Freue mich aber sehr drauf. Wir wiederum werden einen Podcast machen. Menschen sind alle gleich. Und auch da werde ich keine Folge hören. Ja. So.
Also ich finde, wir sollten jetzt mal zur Geldübergabe kommen.
Ich habe nur noch zwei Punkte hier zu stehen.
Okay.
Der eine ist...
Die fand ich ein bisschen crazy.
Oh, Mama fand die Geldübergabe ein bisschen crazy. Und zwar Achtung, also, kritisch crazy.
Ja. Ja. So. Als er da ankam mit seiner Clownsmaske und seiner Nase.
Ja,
Clowns.
Clownsnase.
Und dann dieser Küchenabstecher, oder wer war das? Küchen...
Der, du meinst den Bedroom-Killer?
Schlafzimmer-Killer.
Den Schlafzimmermörder?
Den Schlafzimmermörder.
Küchenraumabstecher.
Küchenraumabstecher.
So ein toller Name für die Schlagzeilen.
Küchenraumabstecher, ja. Und also das fand ich schon ein bisschen, also an Haaren herbeigezogen dann, dass die plötzlich da aufeinandertreffen.
Aber
ehrlich gesagt.
Aber der Küchenraumabstecher war doch gar nicht bei der Geldübergabe. Nee. Da war ja Bill Pullman.
Du meinst...
Ach, da war ja Pullman.
Der Trottel.
Ja.
Pullman. Wenn er diesen Namen gleich gehabt hätte, würde er vielleicht noch leben.
Pullman
war da.
Was in dem Film, was da auch vorkommt, was in dem Film auch insgesamt, glaube ich, dreimal oder so vorkommt, dass auf zack, auf immer 20.000 Polizisten gleichzeitig ihre Waffen 3 Zentimeter von dem Gesicht des Gesuchten. Das ist ja da auch so. Also, als Clown steht und man denkt ja als
Aber
Zuschauer
woher
erst mal, der
wusste
ist da
denn
alleine.
Pullman von der Geldübergabe?
Das hat seine Haarfarbe ihm geflüstert.
Ja.
Nee, die Geldübergabe weiß er, weil seine Geliebte, die gleichzeitig die Geliebte von Sam Stone ist, mit Sam am Telefon ist, der ihr
Stimmt.
davon erzählt.
Genau.
Und sie ja dann auch
fragt ihn ja auch.
Fragt
ja,
ihn aus genau. Und hat dann ja auch gleich so einen Blog da liegen.
Richtig, das stimmt. Ja.
Danke.
Dankeschön.
Ich brauche immer die Bestätigung meiner Eltern sehr.
Der hat echt wenig Logiklöcher, der Film. Überraschend. Für so
ja,
auch
stimmt.
Bei so einem
wirklich.
Verwirrspiel, dass man da das nicht alles zusammenpasst. Aber
worüber
da
wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass sie die VHS-Kassette mit dem vermeintlichen Mord da drauf festgehalten an den Polizeipräsidenten schickt, der sich die anguckt und sieht, dass er darauf Sex hat mit einer Nutte, deswegen denkt, dass er erpresst wird von der Frau, die aber denkt, sie hat ihm ein Tape geschickt, wo er sieht, wie Sam Stone eine Frau ermordet, weil sie sich nicht getraut hat, sich das komplett anzugucken. Und deswegen haben die ein wunderschönes Telefonat, wo sie irgendwie die ganze Zeit eigentlich, sie denkt, dass sie nur ihn dazu quasi ihm Beweise gegeben hat, damit er Sam Stone einlocht und sie immer wieder sagt, jetzt lochen sie ihn noch ein. So, jetzt muss er ins Gefängnis. Und er so, naja, wir haben noch gar keine Beweise. Reicht ihnen diese Kassette nicht? Und er versteht es halt als Drohung, weil er denkt, und so weiter. Und diese Szene fand ich so schön. Es gab einige so Telefonate, wo quasi zwei komplett verschiedene Prämissen in den Menschen waren und nur wir als omnipräsente
Zuschauer
wussten, was hier los ist. Fand ich super gut.
Das muss man auch echt mal sagen, das können amerikanische Komödien wie kein zweiter, diese Art Gespräche, wo zwei Leute von unterschiedlichen Dingen ausgehen und dann so ein Gespräch voller Missverständnisse stattfindet, in dem die einen die anderen für fürchterlich halten. Das gibt's.
Das würde in Deutschland nicht funktionieren. Also deutsche Schauspieler könnten nicht
Nein,
so...
Ach Quatsch. Das,
oder?
Das wird hier einfach nicht so... Das ist ein anderer Humor. Der Humor ist eben... Slapstick ist irgendwie was typisch Amerikanisches. Es gibt in allen Ländern natürlich Slapstick-Filme, aber das haben die auf die Spitze... das haben die auf die Spitze getrieben.
Also ich habe so... Diese Art Szene tatsächlich habe ich, glaube ich, nie in einer deutschen Komödie gesehen. Aber ich denke sofort an 1000 andere Ami-Filme wie Verrückt nach Mary, wo der den Anhalter mitnimmt. Und er denkt, es geht irgendwie um, weiß nicht, ums, oder wo er dann von der Polizei verhört wird und die Polizei denkt, dass Ben Stiller einen Menschen umgebracht hat, weil sie diese zerstückelte Leiche in seinem Auto gefunden haben und Ben Stiller denkt, dass die Polizisten ihn anklagen, weil er einen Anhalter mitgenommen hat. Und dann sagt er zu den Polizisten immer, ja sorry, ich wusste nicht, dass es bei euch jetzt illegal ist. Und die Polizisten denken, oh Gott, was für ein Monster. Und flippen so aus. Das gibt's ganz oft bei den Amis, das machen die wahnsinnig gut. Das so mag ich immer total gerne.
Ja.
Als hätten wir nicht dieses komplexe Denken, so eine Szene aufzubauen.
Ich glaube, wir haben ein überkomplexes Denken und viele deutsche Drehbuchautoren hielten solche Gags für zu simpel, um die zu machen. Das ist, glaube ich, eher das
Problem. Aber es klingt doch wahnsinnig kompliziert, so eine Szene aufzubauen.
Ja, vor allen Dingen, wie lang die ist. Und dann gibt es 2 Szenen davon, die telefonieren später nochmal. Und immer so im Splitscreen, wir machen auch die gleiche Bewegung immer. Wenn er sich wegdreht, dreht sie sich auch weg. Und
stimmt, das ist auch noch toll
die gehen auch
choreografiert.
Aufeinander zu, auch noch, genau, die Choreografie ist immer noch super.
Mhm.
Erst in der zweiten Szene, der Auslöser ist ja dann eben, was ich natürlich ein bisschen komisch fand, dass schon Bill Pullman beim Film nicht hingucken konnte weil, und kotzen musste, sich wegdrehen beim Film, weil er denkt, da wird eine Frau ermordet. Naja, und dass sie auch beide, auch sie dann nicht im Fernsehen zugucken konnte, auch nach 3 Sekunden wieder ausmachen. Nee, das kann ich nicht
angucken. Und dann hat vor allen Dingen Sam Stone sie angerufen ganz am Anfang und er dachte, sie hat quasi ein Porno gesehen. Und sie dachte, sie hat den Mord gesehen. Genau. Er sagt dann zu ihr Sachen wie, ah, hier ist mein Lieblingsszene, das wirst du auch bald machen. Und sie so, und
denkt, du wirst um Gnade winseln.
Ja, genau. Und sie denkt, er geht die ganze Zeit davon, sie umzubringen. Ja. Und er hat aber die ganze Zeit von Sex gesprochen.
Ja, Sam Stone hat das Video auch.
Genau,
sie hat ihm das ja geschickt.
Sie erst denkt, er ist da drauf.
Nee, genau, und weil sie, und das ist ja ihr ursprünglicher Plan. Sie will ihn ja erpressen und er findet es dann halt nur witzig. Genau.
Das Geile ist, sie will ihn damit erpressen und schreibt so eine anonyme Note dazu, aber er erkennt halt sofort ihre Handschrift und ruft sofort an, ey, danke für das Video.
Und und sie so, wie kommst du denn darauf?
Ja, wer soll mir denn sonst sowas schicken? Total geil.
Und hier Pulliman war ja extra noch auf einer Poststelle, die weit weg war, ne?
Genau. Und eine möglichst kleine. Aber
mit ihrer Handschrift.
Ja, das ist echt genial. Und dann war sozusagen ihr Plan B, die VHS-Kassette dann dem Polizeipräsidenten zu geben, damit er Sam Stone festnimmt.
Na.
Auch sehr gut.
Da sagt er dann so, der Chief, was wollen Sie denn haben? Was haben Sie sich denn so vorgestellt? Ach, mir würde schon reichen, wenn Sie Sam Stone einbuchten.
Ja, genau. Und er so, hä? Aber gibt es denn dafür Beweise? Na, reicht das Video denn nicht? Doch. Und dann löst es seine Krawatte.
Ja. Irgendwann muss
das ist auch nicht so einfach.
Irgendwann muss die Geliebte von Sam Stone auch mit Pulliman in Pullimans Wohnung ziehen. Vorher sind sie die ganze Zeit
in so einem Trailer
Haus
irgendwie oder
und
so.
Und er lebt in so einem Trailer, irgendwie Trailerparkmäßig. Und für sie ist halt super ekelhaft, weil sie eigentlich eine mondäne Frau von Welt ist. Und dann kommt sie da, sitzt sie in diesem Wohnwagen. Und das erste, was Pulliman sagt, ist, oh nein, Starsky und Hutch sind ertrunken, seine 2 Goldfische.
Genau.
Sind
ihren und er sagt ihr natürlich ganz generös, du kannst bleiben, solange du willst. Ist dir halt an, schon die ersten 2 Minuten sind ihr zu lang. Ach, alles auch so super Charaktere, finde ich.
Ja.
Ich habe mich zum Beispiel ein paar Mal gefragt, warum die beiden überhaupt zusammen sind.
Der Bill Pullman-Charakter ist ja, weil er hat ja wahnsinnig guten Sex mit ihm,
genau,
mit dem Handstaubsauger.
Das ist ja die erste Szene mit dem
Handstaubsauger.
Da habe ich gerade Notizen gemacht.
Stimmt, wo er den Handstaubsauger im Bett hat.
Genau.
Das hat sie nie gecheckt, die ganze Zeit nie gecheckt, dass er den Sex mit dem Handstaubsauger macht, dass er das gar nicht selber ist, sondern der Handstaubsauger.
Oder sie hat so einen Sauberkeitsfetisch und er hat einfach wirklich nur das Bett sauber gemacht und das fand sie einfach super.
Ach, Krümel weggemacht.
Ja, auch sein.
Er ist ja so ein bisschen so ein Charakter wie heißt der bei Königreich für ein Lama?
Kronk.
So ein bisschen ist er vom Intelligenzlevel
her. Meinst du, die haben auch Sex in Königreich für ein Lama?
Was?
Er kocht für sie. In Königreich für ein Lama. Ist das eine sexuelle Beziehung?
Gute Frage.
Vielen Dank.
Kann sein, wenn die Buntstifte aus sind.
Aber interessant finde ich auch den Aufbau der verschiedenen Orte, wo die, also erstmal das Riesenhaus von dem
Sam,
dann die Wohnung von den anderen beiden, ne? Und dann der Wohnwagen von Pulliman. Ja. Also das
stimmt. Es ist ein bisschen wie
der soziale Abstieg.
Tom Hanks, Steve Guttenberg, George Reinhardt.
Ja. Das ist der erhobene Zeigefinger. Das kann dir auch passieren.
So, und wie geht's jetzt aber aus?
Na, es gibt am Schluss natürlich eine große Geldübergabe, die in einem absoluten Chaos mündet, weil plötzlich alle...
Was aber auch sehr lustig ist.
Das stimmt. Ja.
Das ist sehr, haben sie echt gemacht. Gut gemacht. Am lustigsten ist es eigentlich, als Bill Pullman ganz zum Schluss kommt, wo quasi alles vorbei ist und er dann irgendwie denkt, er hört Stimmen, wie haben sie das gemacht?
Also, wir wollen nicht alles away geben, aber am Schluss gibt es natürlich...
Machen wir doch immer.
Stimmt, wir geben ja alles away. Ist ja auch egal. Trotzdem sehenswert.
Geht aber bei dem Film nicht.
Sam muss quasi alles, was er überhaupt an Geld hat, in die Waagschale werfen. Er will nämlich plötzlich Barbara doch zurückhaben, um sich einfach persönlich an ihr zu rächen.
Weil er angeklagt ist für ihren Mord.
Achso, ja, genau.
Er ist ja nur auf Kaution draußen.
Der hat ja Angst,
wenn er sie so
verhaftet zu werden.
Genau, er ist auf Kaution draußen. Wenn er sie zurückholt, kann er natürlich dem Richter beweisen, dass der Richter
sie nicht umgebracht hat. Genau. Und deswegen will er sie zurückhaben und zähneknirschend willigt er ein, weil sich mittlerweile Barbara mit den Entführern zusammengetan hat und denen gesagt hat, wie viel Vermögen.
Enttäuschend wenig
übrigens. Sam verfügt, sind irgendwie 2 Millionen und dann werfen sie alles in die Waagschale und sagen.
Das Haus sieht, aber sie hat
jetzt gehört doch alle.
Ja,
sie hat 15 Millionen.
Ich entschuldige mich, Leute, ich war unkonzentriert.
Maria?
Ja, ich habe schon seit 10 Minuten
Geld von der Bank holt, sagt
keine
der Banker,
Schokolade
das
gegessen.
Das gehört alles ihrer Frau und die Firma ist 15 Millionen wert, aber sie haben ja auch noch 1,2 Millionen.
Also die ziehen ihn richtig aus. Er muss dann sogar noch seine Rolex dazulegen und so.
Seine Rolex.
Seine Rolex, sagen die immer.
Gibt die Rolex her.
Rolex und seinen Ring. Und ja, und dann geht's die große Geldübergabe und Danny DeVito, also Sam, gibt das Geld an Judge Reinhold, der in Clownsmaske, hier an dieser Stelle wieder Hallo Pennywise, der
Tschüss Pennywise.
In Clownsmaske verkleidet, das Geld entgegennimmt. Und in dem Moment, als er das Geld übergibt, tauchen plötzlich von allen umliegenden Dächern, aus allen Gebüschen drumherum, wo auch immer, Hunderte von Polizisten auf und richten ihre Gewehre und Pistolen, halten auch mit quietschenden Reifen vor dieser Geldübergabe und zielen auf Judge Reinhold, der gerade das Geld entgegengenommen hat. Und vom Dach aus sicherer Entfernung sind die beiden Hauptermittler, die per Megafon irgendwie sagen, so lassen Sie den Koffer fallen und jetzt ist gut. Sie sind überführt.
Genau, und dann sagt er aber nein, ich fahre nach Hause, wenn irgendwer was mir wegnimmt, dann wird die Geisel sterben.
Genau.
Wollen Sie das Leben der Geisel auf dem Gewissen haben?
Genau, und Danny DeVito die ganze Zeit.
Danny DeVito wird an der Stelle zu bunt. Er nimmt dann, reißt ihm den Koffer aus der Hand, sagt, mach doch, was du willst.
Und zückt eine Pistole und droht ihm noch mit der Pistole gleichzeitig.
Genau.
Und dann rufen die Polizisten, die oben auf dem Dach sind, unten am Telefon an und sagen, jetzt geben Sie mir meinen Koffer, seien Sie nicht verrückt und so. Und dann checkt Danny DeVito, ja, okay, kann jetzt doch nicht ganz so offensichtlich machen.
Genau.
Dann gibt Judge Reinhold den Koffer zurück, woraufhin ein weiteres Auto mit quietschenden Reifen anhält und aussteigt. Und
übrigens auch gut, dass die Polizisten, die im Kreis darum rumstehen, ihn durchgelassen haben, das Auto.
Nee, da war ja, da sollten die sich alle schon wieder zurückziehen. Und das hatte der Chefermittler gesagt, alle, meine Herren.
Stimmt, da sind die alle so rückwärts weggefahren schon, ne?
Ja, alle sind rückwärts weggefahren.
Wahrscheinlich auch rückwärts gelaufen.
Stimmt.
Und dann kommt mit quietschenden Reifen das Auto von
Pullyman.
Pullyman steigt
auf. Und Pullyman ist hochverwirrt.
Wie heißt der eigentlich in dem Film? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Kronk.
Ah, okay.
Habe ich auch vergessen. Ich guck mal.
Scribbles. Und
Lieblingsinsider.
Pullyman steigt aus. Und
aus dem coolen Auto.
Aus dem coolen Auto, so ein alter Toyota. Ja. So ein Ami-Toyota und nimmt
Earl.
Judge Reinhold das Auto weg. Den Koffer weg mit dem Geld. Und er sagt, nee, das ist mein Geld, er so nix und bedroht ihn mit der Pistole und Judge Reinhold muss ihm das Geld geben. Und dann schießt irgendein Scharfschütze der Polizei, schießt dann auf den Boden vor Pullyman und er dreht sich zu Judge Reinhold und sagt, wie hast du das gemacht? Und Judge Reinhold sagt, so, ich war das nicht, hier sind überall Bullen, ich habe keine Pistole.
Und er so, für wie blöd hältst du mich, das warst du doch. Und er so, aber ich habe ja keine Pistole. Und dann dreht er sich wieder um und dann wird in den Reifen geschossen, er dreht sich wieder um und so, okay. Und dann kommt die Stimme mit dem Megafon und dann guckt er sich so um, als hätte Gott gesprochen. Ja, so. Genau. Wo kam diese Stimme her?
Das macht er echt super, das macht er wahnsinnig gut. Ja. Einer der Polizisten, dieser Oberermittler vom Dach, sagt mit dem Megafon, jetzt lass mir den Koffer fallen. Und er ist wirklich...
Immer diese Mischung im Gesicht aus so Panik, aber gleichzeitig auch dieses so, oh, ich lass mich nicht verarschen von dir, dieses so cool bleiben, das war echt gut gemacht. Sehr, sehr gut.
Und dann,
hat er wirklich gut gemacht.
Dann kommen aber auch Polizisten, um Pullyman zu überzeugen, dass er hier gerade irgendwie am Holzweg ist. Und Judge Reinhold kann den Koffer nehmen und abziehen, weil er ja immer noch dieses Funkgerät in der Hand hat und sagt, wenn mir was passiert, dann ist Barbara tot.
Genau. Und deswegen kann er auch ganz langsam wegfahren, weil, ist halt eine Pattsituation.
Ja.
Das stimmt.
Und die fahren ganz langsam
zur langsamsten Verfolgungsjagd aller Zeiten.
Durch LA.
Ich meine, es sei LA.
Ja, also sie, durch die Schnitte suggerieren sie uns auch, dass es eine gute Stunde ist, wie alle unterwegs sind. Ja. Hoffentlich haben alle vollgetankt. Also er fährt vor und hinter ihr eine Riesenkolonne an Polizeiautos.
War ich ein bisschen erinnert an Blues Brothers. Da gibt es ja am Schluss auch diese ganz fantastische Verfolgungsjagd.
Und dann kommen sie am Kai an und dann beschleunigt sich diese ganze Sache etwas. Er fährt einfach.
Gerda dann auch da?
Gerda und Kai, genau. Und
Kai, es war ein Steg.
Genau, und dann fährt er einfach drauf und hinten runter.
Und da ganz kurz, bevor wir da jetzt noch inhaltlich weitermachen. Dieser Steg, das ist ja Santa Monica, glaube ich. Santa Monica Pier, wenn mich nicht alles täuscht. Wie viele Autos sind in Hollywood-Filmen schon von diesem Steg ins Wasser gefahren?
Deswegen ist hinten auch nur noch so ein provisorischer Zaun dran, weil das
hat
sich sogar
gelohnt.
Ja, das ist den Leuten da zu blöd einfach.
Ich glaube, es gibt so in Hollywood so 5 Angler-Stuntmen, die jedes Mal diese Angler auf diesem Steg spielen, die dann immer so ins Wasser fallen.
Das sind wahrscheinlich Angeln, die wirklich da, und die haben sie mittlerweile, die kriegen einfach ein Gehalt jeden Monat, so eine Pauschale.
Ja. Und dann, aber diese, muss ich jetzt mal einhaken, diese Szene zum Schluss habe ich nicht so richtig verstanden, habe ich sie, aber wie haben sie das gemacht? Dass plötzlich hier Mr. Messerwerfer,
Schlafzimmermörder,
nee, das war der Schlaf- Trick.
Ja, ja, aber wie, wo war der plötzlich? Ja,
man muss nicht alles eins zu eins sehen, der war einfach im Auto.
Vielleicht im Kofferraum.
Er hatte ja Taucherausrüstung dabei, ja, also Pulli-Man.
Aber man sieht ihn ja rauffahren, nee, auf den Steg.
Ja, ja, meine ich, ja, Judge.
Sorry, und ja, geradeaus ins Wasser fallen, ja, und plötzlich rausholen sie den anderen.
Ja, das ist ja.
Na, die haben den anderen später genauso angezogen und haben den, glaube ich, bestimmt irgendwie in den Kofferraum gelegt. Und genau, so in dem Moment, wo er quasi ins Wasser, wo auch die Aufregung so groß war, hat er den vielleicht einfach aufgemacht oder keine Ahnung. Oder vielleicht lag der auch hinten auf dem Rücksitz unter einer Decke oder so. Ja. Und er selber ist dann halt schnell raus.
Hat ein
raus,
bisschen Geld drauf.
Genau, hat ein bisschen Geld gelassen, damit oben lassen, natürlich auch diese Verwirrung ist, damit er Zeit hat, dass da unten irgendwie hat. Wahrscheinlich sich auch sofort eine quasi so eine Tauchermaske aufgesetzt, dann hatte er ja Zeit. Ja. Weil es ist ja, er wusste ja auch, dass wenn sie, bis da jemand kommt, die rauszuholen, vergehen ja
schon. Kam ja auch der Slapstick.
Ja. Er kam ja auch mit einer Tauchausrüstung.
Und die Leute, dem muss man doch helfen. Alle stehen da irgendwie so 50 Leute genau, am Stegrand und gucken nach runter. Nein, und wir müssen dem helfen.
Das ist zu kalt, das ist tödlich, da reinzuspringen.
Auf einmal tauchen da drei Scheine auf, das Geld, zack,
und alle rein. Genau. Genau, und dann kam ja später, haben wir auch die Info bekommen, wir haben einige tausend Dollar sicherstellen können. Den Rest hat sich wohl das Meer genommen.
Ja.
Ja, und dann haben wir später erfahren, dass das ist quasi der Koffer, das Größte, und gerettet wurde. Und jetzt denken alle, dass der Schlafzimmermörder auch die Entführung gemacht hat, weil dann nämlich Barbara auftaucht am Steg, schlank und rank, und der Polizei erzählt, das war mein Entführer zu dem toten Schlafzimmermörder.
Genau. Genau.
Also wunderbare Auflösung.
Happy End, absolut. Ja. Ja. Alle sind
absolut
cool.
Gibt es einen Springluft-Happy-Freeze, einen klassischen, den es ja auch oft in Filmen gab am Ende, von unseren neuen besten Freunden, dem Pärchen und
Barbara.
Und Barbara zusammen. Treffen sich am Strand und lieben sich.
Und dann geht sofort der Abspann los, und nochmal dieser Billy Joel-Song läuft. Modern Woman, und dann super seltsam im Abspann, nachdem so die ersten Credits rum sind und die Cast-Credits losgehen, steht, bevor die Cast-Credits kommen, steht da I Heart Wrong Numbers. Und es ist nicht klar, was ist, für wen ist diese Botschaft?
Ich google das mal, solange ihr euch noch sehr intelligent weiter unterhaltet.
Ja, der Film war jetzt ja eigentlich zu Ende. Also da ist ja, also was sich total verläuft, ist, was aus der sexy Freundin von Sam wird. Die taucht gar nicht mehr auf zum Schluss. Die ist dann einfach nicht mehr da.
Das stimmt.
Die ist nach Hause gegangen.
Ihr Lover ist ja im Knast, das ist klar, aber sie ist einfach weg. Also,
genau.
Also, weil jeder Hauptdarsteller, jeder, der da eine wichtige Rolle spielt, wird nur zum Schluss nochmal gezeigt. Was ist aus ihm geworden praktisch? Die haben das Geld. Sam ist der Loser.
Ja.
Pulli-Man geht in den Knast. Und aber das sexy Beast.
Wahrscheinlich fängt sie jetzt wieder was mit Danny DeVito an. Der ist ja jetzt da.
Ah ja, hat aber kein Geld mehr. Gut.
Okay. Aber ist denn eigentlich jetzt in unserem Gespräch auch klar geworden, warum der Schlafzimmermörder tot im Auto lag?
Nee, der dringt in das Haus ein von Ken und seiner Freundin.
Ja.
Und trifft dort auf Bette Midler.
Genau.
Und sagt, dann kommt es dann zu der schönen Situation, dass er Bette Midler sieht und sagt, du siehst aus wie meine Mutter und ich hasse meine Mutter, und sie dann umbringen will, und dann, während er durch das Haus hinterherläuft, plötzlich auf Judge Reynolds trifft und ihn dann anguckt und sagt, und du siehst aus wie mein Vater und ich hasse meinen Vater. Und Judge Reynolds, und dann stürzt er auf ihn zu, und Judge Reynolds geht einfach so einen Schritt zur Seite, und dann stürzt der Schlafzimmermörder die Kellertreppe hinunter und bricht sich das Genick. Und
richtig.
Und
er ist
tot am Fuß der Treppe.
Ich habe die I Love Wrong Numbers Sache gelöst.
Oh.
Und zwar in der englischen Version, die Originalversion ist, gibt es auch diese eine Szene, wo er diesem, die auch sehr lustig ist, wo er diesem wahnsinnig trottelig aussehenden Polizist erklärt, wie er am besten Geschäfte abschließt.
Ja.
Und dann klingelt auch das Telefon, und dann sagt er im Englisch, Debbie can't come to the phone right now, she's got my dick in her mouth. Und lacht so und legt auf und sagt, I love wrong numbers. Also das heißt offensichtlich.
Das sagt er ja im Deutschen.
Stimmt.
Auch. Ich liebe falsche Nummern.
Ja, genau. Die hat sich verwählt, und er hat einfach daraus jetzt so eine Geschichte gemacht.
Genau.
Aber warum steht es da im Abspann?
Tja.
Ich hatte erst gedacht, vielleicht heißt der Film so im Englischen, aber das heißt er ja eben nicht.
Das heißt seltsam. Haben die sich irgendwie den Gag fand?
Anscheinend das so war übrigens vor dem, vor der zweiten Castliste stand
genau.
das.
Genau.
Wo das die, haben die wahrscheinlich steht, als Gag nochmal drüber.
In dem Text steht, now if that isn't one of the funniest lines in movie history. Also es scheint irgendwie
auch
eine Sache zu sein. Ja. Na gut. Kinder, ja. Die Frage ist doch, wie fandet ihr den Film?
Also ich fand ihn sehr lustig. Ich habe den vor langer Zeit schon mal gesehen, aber eigentlich bis auf die Story an sich, also dass die entführt wird und so weiter und so fort, konnte ich mich an fast gar nichts mehr erinnern.
Ich habe den Film noch nie gesehen. Ich habe ihn heute das erste Mal gesehen und fand den sehr, sehr lustig. Viele Nebenschauplätze, die dann letztendlich alle zum Ziel führten, also hat mir sehr gut gefallen.
Ich fand den auch extrem gut. Ich hatte den gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich wusste, dass
er schlau auch nicht, hat man früher auch nicht so nachgedacht.
Genau. Genau.
Früher fand man den nur lustig, ohne genau. man hat gelacht, weil es eben einfach ein Film zum Lachen ist.
Genau.
Und aber dass er wirklich bis zum Ende durchkonzipiert ist und alles Hand und Fuß hat im Grunde. Ich vermute, dass tatsächlich auch mit dem Sexy Beast noch was passiert, dass sie das geschnitten haben. Also dass da irgendwie der Film dann vielleicht doch zu lang war und dann haben sie ein paar Szenen noch rausgeschnitten. Der Chief, ich meine, die Frau von dem Chief entdeckt ja da, als sie das da in dem Fernsehgeschäft, weil offensichtlich die Pulli-Man kein Video, kein Fernsehgerät hat. Und da sagt die, das ist ja mein Mann, schreit da eine Frau. Genau. Man sieht ihn nicht, man hört nur eine Stimme schreien, das ist ja mein Mann. Da hätte man ja gedacht, na okay, da passiert da auch noch was mit dem, was Lustiges, dass der irgendwie...
Oder es ist zum Beispiel, sie rechnen sich gemeinsam aus, dass sie noch 2 Millionen von ihm kriegen können. Und 2 Telefonate später sagen sie, wie gesagt, 2,2 Millionen. Da stand auch in der Trivia schon drin, dass da irgendwas geschnitten werden musste, wo sie nochmal auf 2,2 hochgegangen sind.
Verstehe.
Stimmt. Also einige Sachen wurden wahrscheinlich einfach geschnitten. Vielleicht haben wir jetzt hier auch so eine Kino- oder Fernsehversion, gibt es ja auch oft nochmal so Schnitte, wo vermeintlich unwichtige Sachen rausgenommen werden. Aber ich war auch positiv überrascht, weil ich konnte mich an den erinnern und hatte auch positive Erinnerungen, aber ich habe bei so Sachen dann immer Schiss, wenn ich die dann so 10, 15 Jahre später sehe, dass ich dann so merke, der hat so Schwächen, die ich als Kind oder so nicht gesehen habe. Aber ich fand den richtig, richtig gut und auch total kurzweilig und cool. Hat Spaß gemacht.
Es gibt so einen gewissen Vibe bei so 80er, 90er Komödien. Da gibt es so eine ganz spezielle Art Komödie, die ich einfach wahnsinnig gerne mag, die ich wahnsinnig gerne gucke. Das ist so ein Fall, ich finde, was auch so ein bisschen dazu zählt, ist Gefährliche Freundin mit Jeff Daniels und wie hieß denn die von Don Johnson? Die Frau.
Melanie Griffith.
Genau, Melanie Griffith, Jeff Daniels, wo du mir das T-Shirt damals mal gemacht hast, Maria. Und Ray Liotta natürlich, der auch so einen Vibe hat, der auch irgendwie so ein komischer, so zwischen Komödie und Spannung ist und irgendwie so. Und auch so Kriminalfälle irgendwie so ein bisschen leichter behandelt.
Ja, genau, dass auch so Todesdrohungen oder auch Entführungen oder auch so trotzdem als Komödie funktionieren.
Auch Midnight Run schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe mit diesen lustigen Mafiosi und so. Ja. Also das gibt so
wobei
eine Art,
ist ja bei Fast and Furious immer noch so.
When did this turn into beautiful land?
In the beautiful world.
In the beautiful world, Entschuldigung. Nee, also das mag ich wahnsinnig. Sowas gucke ich einfach echt super, super gerne. Ich glaube, dass ich den Film jetzt in Zukunft wieder öfter gucken werde, als seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
Also das Fazit ist, liebe Hörer, guckt euch den Film an. Der ist echt lustig. Wir haben den uns auf Amazon geliehen. Ja. Ich glaube, auf Netflix ist er nicht. Aber da kann man ihn leihen für 3-4 Euro.
Ist auch auf YouTube, keine Ahnung.
Ja, müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall können wir den wirklich empfehlen. Also der hat eine sehr große 80er-Jahre-Nostalgie, funktioniert aber trotzdem immer noch total gut, also ist nicht schlecht gealtert. Und guckt euch den an. Vielleicht sogar jetzt würde ich gerade sagen, bevor ihr die Folge hört, aber das wäre jetzt an der Stelle ein zu später Tipp.
Zu spät. Zu spät.
Auf jeden Fall danke, dass ihr da wart. Es war so schön mit euch. Ich finde es toll. Ich möchte eigentlich nur noch jetzt mit meinen Eltern aufnehmen.
Und darf ich denn noch kommen? Oder?
Da fällt mir gerade ein.
Ja, böses Ührchen.
Ich meine, ihr drei könnt ja einen Tatort-Podcast machen.
Wir haben ja vorhin schon ein paar Podcasts gegründet. Ja. Da erwarten wir natürlich auch große Dinge.
Ja.
Und daran halten
wir fest. Danke übrigens auch, dass wir heute hier bei euch zu Gast sein dürfen. Wir sind ja auch gar nicht bei uns, sondern bei meinen Eltern. Im gemütlichen Häuschen.
Wo ihr auch in letzter Zeit immer so diese, ihr hört ja auch WMAF tatsächlich selber.
Ja.
Wo ihr so in letzter Zeit diese Begeisterung mitbekommt, habt ihr eigentlich so ein bisschen Lust bekommen, jetzt auch Lindenstraße zu hören? Zu gucken?
Zu gucken?
Ja.
Nein. Ich höre es mir an.
Ja.
Und hab eigentlich manchmal so ein bisschen Fremdschämen.
Ja, du denkst immer, dass wir uns streiten, ja. Aber machen wir nicht.
Okay, aber das ist
stimmt,
einfach
das hast
so
du mal erzählt, ja. Dass du es so unangenehm findest, wenn wir so miteinander so diskutieren und, ja, und nicht einer Meinung sind.
Immer, oh.
Aber das ist natürlich, wir haben bei der Aufnahme natürlich wahnsinnig viel Spaß, ne? Also.
Ach ja?
Na, beim Gucken halt nicht.
Siehst du? Siehst du?
Wir haben Spaß,
Ach, das ist Spaß, ja.
Das wäre mir aber neu, dass wir Spaß haben.
Also, um mal hier.
Ich gehe auch durch die Hölle.
Wir müssen mal so.
Ich lasse aber auch nicht gucken, ja. Aber nicht. Also, das ist einfach. Wie viele Folgen gibt es da jetzt? 3000?
Ich sehe schon, ich muss hier die ganze Familie überzeugen.
Ja,
ja das, Nö. Aber ich kann dir jetzt schon an dieser Stelle sagen, das ist ein Haufen Arbeit.
Ja.
Also, aber ihr seid durch Tatort seid ihr schon für langweilige deutsche Produktionen offen. Ja. Da kriege ich euch auch noch zur Lindenstraße. Ja.
Meinst du, ist ein kleiner Schritt?
Spannender ist sie allemal.
Ja.
Und,
wir halten euch darüber auf dem Laufenden, liebe Hörer.
Genau.
Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart.
Fand ich auch.
Danke nochmal an euch beide.
Wenn ihr irgendwelche Bemerkungen
dass
habt,
wir auch Teil von BIMAF sein durften.
Selbstverständlich.
Wenn ihr irgendwelche Bemerkungen habt, gerne auf Twitter unter @BIMAF war weg. Warum heißt das so, Maria?
Weil BIMAF schon weg war.
Ja, richtig. Und wenn ihr uns da anschreiben wollt, dann macht das gerne. E-Mail hat Maria schon gesagt. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer weiteren verrückten und freshen Folge. Ich weiß nicht, wie ich den Podcast heute beenden soll. Ich habe ja keine Endfloskel.
Wir würden einfach gerne so lange weiterschweigen, bis du es irgendwann schaffst. Das ist einfach, als würde man der Titanic beim Untergehen zugucken.
Ja. Und das heißt also Frauen und Kinder zuerst, oder was muss ich jetzt tun?
Nee, die Reichen zuerst.
Die Reichen zuerst. Und dann die reichen Frauen, dann die reichen Kinder.
Genau. Also es reicht.
Ist, ja, hast du recht. Bis zum nächsten Mal. Madet you.
Tschüss.
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 Wiedersehen macht Freude.
BIMAF?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
BIMAF?